Hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des TZ-Talk-Radios. Heute am 28. November 2013. Wie immer mit mir im Studio, da Johannes Heimann.
Guten Abend.
Und mein Name ist Jan-David Gude. Warum guckst du mir so auf die Ohren? Das ist ein ungutes Gefühl.
Ich wollte dich irritieren. Ja.
Mission accomplished.
Ja, Herr Gude. Wie geht's? Wie steht's?
Oh ja, muss ja.
Muss ja, gell. Von nix kommt ja nix, gell.
Ich würde ja jetzt ein abgefahrenes Dr. Who-Zitat bringen, aber mir fällt keins ein.
Tja, so ist das.
So ist das.
Immer wenn gerade das eine Dr. Who-Zitat angebracht wäre, kommt man da drauf.
Dafür gibt's für alles ein Dr. Who-Zitat.
Naja, ich glaube, das ist so ein Naturgesetz oder so.
Ja. Wir trinken auch heute wieder Tee. Ich muss das mit dem Dialekt, glaube ich, sein lassen. Sonst,
es klingt sowieso nicht glaubhaft.
Schrecken wir die Leute, ja, davon abgesehen. Sonst schrecken wir ja die Leute komplett ab. Wir machen das wieder mit dem Tee.
Wir machen jetzt wieder in Tee.
Genau. Und zwar trinken wir nochmal PG Tips. Den haben wir schon vor 1-2 Folgen getrunken. Warum trinken wir den heute? Zum einen, weil er gut schmeckt. Zum anderen, weil ich mich damit etwas mehr auseinandergesetzt habe. Also, naja,
es ist jetzt
ein bisschen übertrieben. Ich habe den einfach mehr getrunken als sonst und da wollte ich dann mal so ein bisschen drüber referieren. Das klingt doch nicht so, das ist egal, ich sag's einfach.
Dann Rainer, fahr ab, ja?
Wer ist eigentlich dieser Rainer?
Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht.
Naja, er wird schon seine Arbeit machen. Das Problem, was ich mit dem PG Tips Tee bisher hatte, war, dass er mir nicht zu stark war, aber in irgendeiner Form zu bitter. Und auf der Verpackung steht aber, das, was ich erst später gemerkt habe.
Da sieht man drüber hinweg.
Worüber? Über die Verpackung oder über
Geschmack.
Achso.
Nee, jetzt sprich weiter, bitte, entschuldige.
Auf der Verpackung steht nämlich, dass man ihn nach dem persönlichen Komfort so lange ziehen lassen soll, wie man will. Und dann habe ich mal tatsächlich, was ich sonst eigentlich selten mache, kürzere Teeziehzeit ausprobiert. Also sonst mache ich so bei schwarzem Tee immer 3 Minuten, so koste, was es wolle.
Ach so, entschuldige, ich habe den jetzt auch 3 Minuten ziehen
lassen. Ja, das ist ja egal. Komischerweise bei dir schmeckt er aber so mit 3 Minuten. Es liegt aber wahrscheinlich an deiner Wasserhärte. Weil er nicht so viel Aroma entfaltet wahrscheinlich. Also so wie du ihn 3 Minuten ziehen lässt, schmeckt er tatsächlich bei mir, wenn ich ihn 2 Minuten ziehen lasse.
Interessant.
Oder es ist jetzt die Aufnahmesituation, dass meine Geschmacksnerven mich irgendwie vernachlässigen. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall habe ich kürzere Ziehzeiten ausprobiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Tee bei weichem Wasser ohne Milch und Zucker bei einer Ziehzeit von 2 Minuten eigentlich zumindest für mich die perfekte Balance hat aus noch genug Kick und keine Bitterkeit. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass das meiste, was in diesem Teebeutel tatsächlich drin ist, Dust ist. Also diese Teeblätter, ich will jetzt nicht sagen Abfallprodukt, aber zerriebenes Teeblatt halt in sehr kleiner Form, was sich halt sehr schnell in Wasser löst und oder sehr schnell Geschmack ans Wasser abgibt. Von daher reichen bei dem tatsächlich 2 Minuten. Wenn man ihn aber doch 3 Minuten ziehen lässt, habe ich gemerkt, schmeckt er am besten, wenn man ihn mit Milch trinkt. Also der klassische Cup-Club-Tasse.
Ja, so ein Kappa halt, gell.
So ein Mords-Oschi mit Tee und Zucker.
Kappa.
Ja.
Tja. Ja, ich habe auch gemerkt, so ein Kännchen ist auch nett, also von dem Tee. Der hält sich ganz lang.
Was meinst du mit Kännchen? So wirklich Kanne oder so?
Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn der nachzieht, der wird nicht mehr so, der wird bei mir zumindest hier mit dem Wasser, was weiß ich, was wir für Magic Water haben, aber wird ja nicht so schlimm bitter wie andere Tees.
Das ist mir aber auch aufgefallen. Ich habe gestern Abend noch eine Tasse getrunken, beziehungsweise eine halbe Tasse, die ich dann vergessen hatte und ich dann irgendwie mehrere Stunden später dann nochmal so kalt quasi runtergekippt habe. Normalerweise kannst du die ja nicht mehr trinken, weil die entweder mordsbitter ist oder irgendwie sonst komisch schmeckt. Und es war bei dem überhaupt nicht, war einfach nur kalt, aber war vom Geschmack eigentlich wie vorher. Ja, auch. Gell?
Und das, obwohl da immer so ein richtiger Teesatz drin bleibt, also so dieser Staub, wie du es genannt hast, der ja in den Teebeuteln drin ist, löst sich ja doch zum Teil ganz erheblich durch den Teebeutel und verbleibt dann natürlich in der Kanne und so weiter. Und trotzdem ist der Tee auch nach etlicher Zeit noch genießbar. Das ist famos.
Ja. Also falls den einer unserer Hörer gekauft haben sollte oder mal ausprobieren haben sollte und er weiches Wasser hat, dann kann er mal alles versuchen mit den 2 Minuten. Ich finde, dann schmeckt er, ist er nicht so aufdringlich, sagen wir es mal so.
Nicht so aufdringlich. Keine Ahnung, ich bin da nicht so der Feinschmecker.
Ja, aber der schmeckt bei euch auch tatsächlich. Also hier mit dem Wasser, was du hier bei euch ist, auch, schmeckt er auch ganz anders.
Ja. Ja. Ja gut, das ist auch deutlich härter. Also mit eurem Bergquellwasser da. Ja. Das hier, das ist städtische Brühe. Da.
Ja.
So edles Aquarell haben wir nicht. Also.
Aquarell. Ja. Machst du eigentlich Kapitelmarken?
Nein.
Schade.
Soll ich wieder eine mal setzen?
Ja.
Jetzt?
Nee, schreib da erstmal rein, dass. Ach so, nee, wir bleiben jetzt beim Thema quasi.
Ja, eben.
Schreib irgendwas Anfang und Tee und dann machen wir dann danach weiter.
Ja. Passt doch, mein Gott, muss das ja jetzt auch nicht übermäßig differenzieren. Ja, ich weiß, da gibt's die ein oder die andere Ideologie, die in der eine oder andere Richtung schwenkt. Alle 2 Minuten eine Kapitelmarke oder alle 2 Stunden eine.
Ja.
Naja, vielleicht lerne ich das ja noch. Tee. Ich habe über Tee einen interessanten Artikel gelesen.
Oha.
Und zwar ging es um die Effekte des Tees auf das Gehirn.
Okay.
Und hier 6 Brilliant Effects on the Brain. Also es geht einmal um ältere Leute, Alzheimer und so weiter. Kann durch Tee verbessert werden, eventuell. Es ist noch so ein bisschen unerforscht. Die kognitive Leistung kann verbessert werden durch Tee.
Grundsätzlich.
Ja, das ist so ein bisschen alles noch so sehr unsicher. Aber was ich sehr interessant fand, dass auf jeden Fall es da entsprechende Hinweise gibt und dass zum Beispiel auch sowas, the famous calming effect, meint er jetzt auch so. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir hat eine Tasse Tee häufig schon so eine beruhigende Wirkung.
Naja, zumindest im Vergleich zu einer Tasse Kaffee auf jeden Fall.
Ja, ich meine, man muss ja bedenken, dass Tee aus mehr Inhaltsstoffen besteht und Kaffee auch aus nur Koffein. Und die Kombination dieser Stoffe führt natürlich zu den einzigartigen Effekten jeweils. Mhm. Da gibt es Hinweise darauf, dass Tee auch das Gedächtnis befördert.
Okay.
Also hier koreanische Forscher haben herausgefunden, dass sonst wie Grünteeextrakt bei Leuten, die irgendwie schlechte Leistungen haben und bei Mäusen, ich meine, das sind alles nur so Indizien, das ist jetzt noch nicht, sind jetzt noch nicht so wirklich Beweise, aber dann gibt es auch so Hinweise darauf, dass Tee auch mit psychischer Gesundheit in Verbindung stehen kann.
Okay.
Also, dass es einen positiven Effekt haben kann auf das psychische Wohlbefinden, Gesamtbefinden, was auch immer. Dass man besser mit Stress umgehen kann und so. Kann.
Okay, und das ist durch Inhaltsstoffe begründet oder durch die rituelle Wirkung, weil Tee halt so zu bestimmten Anlässen das eingenommen wird?
Weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir die Studie nicht so im Detail angeguckt.
Okay. Aber den
aber Teil... Alle diese Aussagen begründen sich auf wissenschaftlichen Studien, deren Qualität ich jetzt gerade nicht einschätzen kann, aber auf jeden Fall existent sind.
Okay. Also gerade den Punkt Tee boosts memory und so generell die angebliche kognitive Verbesserung durch Tee. Will ich jetzt nicht sagen, dass ich die...
Nein, Tee ist jetzt nicht so ich wollte jetzt nicht damit ausdrücken, dass man Tee so, hey, ich trinke jetzt Tee, um meine kognitive Leistung zu verbessern. Nein, es kann auch, wenn man Tee mag, einen positiven Nebeneffekt haben. Ich weiß nicht. Man spricht ja meistens nur so von persönlichen Empfinden. So, ja, fühlt sich sonst so spiritualistischer sonst wie Kram, weißt du, so.
Ja, nee, ich wollte auch eigentlich darauf hinaus, dass ich das jetzt nicht unbedingt bestätigen will, aber ich habe selber bei mir auch den Eindruck, dass wenn ich Tee trinke, dass gerade wenn ich dabei irgendwas produktiv machen muss, dass mir das hilft.
Mhm.
Also gerade so, wenn ich irgendwas habe, wo ich auf jeden Fall länger als 1-2 Stunden dran arbeiten muss, dann mache ich mir meistens eine Kanne Tee dazu. Und dann bleibe ich eher am Ball und habe auch das Gefühl, ich krieg eher was gebacken, als wenn ich da mich einfach so davor setze.
Ja, ist ja interessant, ob das im Ritual liegt oder ob das an tatsächlich irgendwelchen Inhaltsstoffen liegt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde...
Ich meine, es kann ja auch das Ritual sein. Es kann ja auch sein, dass man einfach nur durch diese rituelle Handlung da irgendwie so in so einen Flow gebracht wird.
Ja, wobei ich schon merke, dass ich beim Tee trinken während der Arbeit wach bleibe. Also den Koffeineffekt und der mich so ein bisschen fokussieren lässt, der ist auf jeden Fall da. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass es mit dem Koffein zu tun hat. Weil wenn ich andere koffeinhaltige Getränke trinke, oder gar kein koffeinhaltiges Getränk zu mir nehme, habe ich halt meistens das Problem, wenn es mich jetzt nicht gerade unfassbar interessiert, was ich da mache, dass ich dann abdrifte oder unter Umständen müde werde.
Ich kann nur immer wieder betonen, ich beobachte bei mir das Phänomen von Kaffee, werde ich nervös. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist, wie das bei anderen Menschen wirkt, aber ich werde von Kaffee unglaublich nervös. Und wenn ich sehr viel Kaffee trinke, dann erhöht es auch den Puls erheblich und so.
Ja, das habe ich auch, dass es so den Puls ein bisschen anschiebt. Das mag ich, wie gesagt, morgens ganz gerne, aber...
Naja gut, klar, wenn man sehr in den Seilen hängt und so, klar, aber ich weiß nicht, ich bin mir auch nicht so ganz im Klaren, inwiefern tatsächlich frühmorgendliches Koffein konsumieren so sinnvoll ist. Wobei es gibt auch, das habe ich gelesen, Studien, die besagen, dass sowas wie Koffeinabhängigkeit eigentlich ein Mythos ist. Aber inwiefern das jetzt korrekt war, kann ich jetzt nicht verifizieren.
Okay. Der Artikel Tea, Six Brilliant Effects on the Brain auf dem Sci-Blog auf spring.org.uk. Muss man das kennen?
Das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht mehr so sicher, wie ich da überhaupt hingekommen bin.
Das weiß man am Ende nie so genau. Am Ende liegt es im Pinboard, um das Frohes gefunden zu haben.
Ja, ich benutze in letzter Zeit häufiger die Network-Features von Pinboard.
Ah, okay.
Das ist faszinierende Technik.
Ich gucke da zwischendurch auch mal rein, aber tatsächlich habe ich nicht, ich habe nur 2 oder 3 Leute, denen ich irgendwie im Pinboard followe.
Ich habe so 10 oder so. Und das sind eben alles Menschen, die Pinboard exzessiv nutzen.
Okay.
Oder da sind mehrere dabei, die die Pinboard exzessiv nutzen, zum Beispiel der Felix Schwenzel und
dem folge ich auch auf Dings.
Ja, der folgt auch mir. Hoho. Ja, nee.
Soll ich dir jetzt einen Orden anhängen?
Ja, bitte.
Der mir folgt der Diplex-Orden.
Nee.
Jetzt auf der Jacke.
Nee, das ist. Nee, ich finde dieses Network-Feature von Pinboard sehr interessant. Ich würde am liebsten noch viel mehr Accounts finden, die für mich interessante Links oder zumindest, ich muss ja nicht alle, aber teilweise interessante Links posten. Es gibt da auch mehrere Amerikaner, denen ich. Oder eins. Max Barkey? Nee, welcher war das? Ah, Federico Vitici von.
Federico Vitici, ja. Kenn ich.
Ja, genau, von diesem einen Mac-Blog.
Die sind im Zweifelsfall alle von irgendeinem Mac-Blog.
Ja, der benutzt auch sehr fleißig Pinboard.
Okay. Ja, ich habe gerade beschlossen, dass wir nochmal über Pinboard reden.
Das können wir im Verlauf der Sendung gerne noch weiter tun.
Genau, dann würde ich dann auch nochmal fragen, wem du da so folgst. Wenn es nicht ultra privat ist.
Das weiß ich nicht so genau. Ich kenne die Namen. Ich kenne die auch nicht unbedingt alle. Ich kenne nur ihre Pinboard-Nicknamen.
Aber es steht ja in deinem Pinboard.
Ja. Yeah. Ich kenne trotzdem nur ihre Pinboard-Nicknamen.
Das macht ja nichts. Hauptsache, ich kann mir was angucken.
Ja.
Tja. Dann wäre es das für unsere T-Sektion heute. Du möchtest über rätselhafte Umleitungen des weltweiten Internet-Traffics reden.
Ja, es gab in den letzten Wochen Berichte darüber. Ich weiß nicht, inwiefern das so durchgestoßen ist zu breiteren Medienberichterstattung.
Also aus meiner Warte überhaupt nicht. Ich wusste bis eben nichts davon.
Aber es gab in den letzten, es wurde jetzt von einer Firma, die sich mit unter anderem weltweiten Internetverkehr beschäftigt. Ich weiß es nicht mehr genau, was sie machen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben die herausgefunden, dass in den letzten Monaten, ich glaube, die ältesten Daten sind vom Februar oder so, der sehr eigenartige Routen geschlagen wurden durch das Internet. Also, muss ich bedenken, weiß jetzt nicht, inwiefern sich unsere Hörerschaft mit Netzwerktechnik auskennt. Vermutlich besser als ich.
Könnte passieren. Da ich es aber nicht tue, kannst du es trotzdem erklären. Was erklärenswert ist oder dafür erklärt werden muss.
Auf jeden Fall besteht das Internet ja in seiner Form aus verschiedenen kleineren Netzen.
Ja.
Und diese Netze kommunizieren untereinander, wie sie miteinander verbunden sind.
Mhm.
Über ein bestimmtes Protokoll.
Ja.
Das funktioniert aber auf so einem Low-Level, dass das kaum kontrolliert wird.
Okay.
Und es stellt sich immer mehr raus in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren, keine Ahnung, vielleicht auch schon länger, dass da relativ leicht auch Manipulationen gelingen können, weil das eben kaum kontrolliert wird. Das heißt, es kann relativ leicht gelingen, dem Internet als Gesamtsystem quasi mitzuteilen, dass bestimmte Datenpakete bestimmte Routen nehmen sollen.
Okay.
Vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen zu spezifisch, aber auf jeden Fall das Phänomen, was aufgetreten ist, dass zum Beispiel der Internet-Traffic von einer Stadt zur anderen in den USA über Weißrussland geleitet wurde.
Das klingt sehr merkwürdig.
Oder ein großer Teil des Traffics wurde auch mal aus Nordamerika oder bestimmte Teile nordamerikanischen Traffics wurden dann auch mal über Island umgeleitet. Für teilweise mehrere Wochen.
Aber das müsste dann doch eigentlich irgendwie...
sowas offenbart sich höchstens durch Ping-Zeiten und so weiter, aber... Es ging jeweils um begrenzte Gebiete, also nicht so der komplette Internetverkehr ging jetzt durch Weißrussland, um Gottes Willen. Aber
da wäre dem wahrscheinlich auch ziemlich schnell die Server weggeschmolzen.
Ja, eben. Aber es ging darum, dass bestimmte kleinere Netze, dass deren Kontakt quasi zu den anderen Netzen umgeleitet wurde.
Okay, und gibt es da irgendwelche Vermutungen, warum das unter Umständen
passiert? Keiner weiß, wer das war.
Ja, gut, das ist ja das eine, aber weiß oder vermutet man dann wenigstens, warum man das ungefähr, warum man das vielleicht mal haben wollen würde, dass das.
Du weißt nicht, wer dahinter steht. Hm. Aber es kann halt sein, dass die russische Regierung oder sich Russland ging es auch, glaube ich mal. Also es gibt da so Vermutungen, dass so zum Beispiel irgendwelche Regierungen irgendwelche E-Mail-Verkehrs mitlesen wollten oder so.
Ach so. Aber können Sie das nicht auch so, ohne dass es da durchgeleitet wird?
Es kommt drauf an, ob Sie jetzt, wenn zum Beispiel es darum geht, dass eine bestimmte amerikanische Stadt beobachtet werden soll, dann es ist ja, kannst du ja nicht, wenn du dann in Russland sitzt, kannst du ja nicht da mitlesen. Muss ja den Verkehr dann schon durch irgendwelche Server leiten, die du kontrollierst.
Stimmt.
Oder durch irgendwelche Stellen, wo du den abzweigen kannst, den Traffic.
Okay.
Und analysieren kannst. Das ist im Zuge dieser NSA-Geschichte auf jeden Fall ein interessanter Rahmenaspekt, der sehr wenig Beachtung findet, weil also dieses Internet-Routing ist ja eigentlich ein sehr, sehr wichtiges, relevantes Thema, ist aber kaum jemandem bewusst, was da eigentlich stattfindet.
Na gut, das würde mich auch wundern. Also die wenigen Leute, die wissen, wie das funktioniert, das ist ja nicht irgendwie öffentlichkeitsrelevant.
Du meinst Clemens.
Die eine Person, die weiß, wie das funktioniert, genau. Ja, ich glaube, das wissen schon noch 2-3 Leute mehr, aber...
Höchstens. Auf der Welt. Nein, natürlich nicht. Aber es gibt eben Experten, die wissen. Ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die das anderen erklären.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kann es nämlich nicht erklären. Ich baue nur Fehler ein. Auf jeden Fall ist das Faszinierende an diesem Phänomen, ist, dass das eben überhaupt funktioniert.
Das Internet oder
Team? Nein, dass solche Umleitungen funktionieren können.
Ja, allerdings.
Und das ging auf heiße Netze durch, gell?
Auf was ging das durch?
Heiße Netze ist eine Unterseite vom Heise Verlag, die sich nur um Netzinfrastrukturen dreht.
Okay. Kenne ich gar nicht.
Ja, das ist ganz interessant. Also da werden dann halt auch so Regulierungsfragen regelmäßig angesprochen und so weiter.
Mhm. Heiße Netze. Okay.
Für mich ist das interessant, weil ich mich eben im Studium auch mit Netzwerken beschäftige. Also, also mit Computernetzwerken und so. Aber eher in historischer Perspektive. Naja. So viel dazu. Genauer wollte ich da jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil ich das nicht kann.
Ist ja auch eine News-Geschichte hier.
Ja.
Ja. Gut.
Oh, Entschuldigung. Ja. Ja, ja.
Immerhin hast du es gemerkt.
Ich weiß schon.
Kommen wir vom rätselhaften, umgeleiteten Internet-Traffic zum rätselhaften Twitter-Klon, wie manche Leute das irgendwie bezeichnen. Es geht um app.net.
Das bezeichnen Menschen als rätselhaften Twitter-Klon.
Naja, zumindest bezeichnen sie es als Twitter-Klon. Das rätselhafte habe ich nur für die Überleitung gebraucht.
Ich habe vorhin mal wieder Twitter benutzt. Rezipiert? Ich wollte eigentlich ein Adjektiv.
Das kenne ich nicht. Ja, Adjektive, nee. Nicht bei mir, mein Freund. Ja, app.net ist bei weitem kein Twitter-Klon.
Ein V-Wort.
Ja, genau. Zeigt sich jetzt auch darin, dass app.net jetzt ein Feature released hat, was so völlig neu ist. Und zwar, also auch im Twitter-Universum gibt es sowas nicht. Und zwar spreche ich von app.net Broadcasting, was eine Funktion ist, um abseits der normalen Alpha-Channels, also die klassischen, wir schreiben 140, beziehungsweise bei app.net 200.
Der Twitter-Klon?
Ja, der Twitter-Klon-Teil, also 250 Zeichen oder was das sind. Oder 200 Zeichen Kurznachrichten streamen quasi. Gibt es jetzt die Möglichkeit für jeden, der einen app.net-Account hat, einen Broadcasting-Channel zu erstellen, einfach auf broadcasting.app.net.
Kann man, ja.
Ja.
Ein Channel pro Account oder?
Nee, mehr? Du kannst mehrere. Also du kannst,
okay.
Und was man dann damit machen kann, man kann eine kurze Nachricht mit einem Link und tralala und so weiter, also letztendlich so ähnlich wie die 200 bla Zeichen Posts von app.net Alpha oder Twitter, nur dass die halt diese Channel Posts dann in einer Push-Benachrichtigung enden. Das heißt, für Leute, die eine App installiert haben, die das Feature unterstützt, von der ich jetzt auf dem Mac noch nichts weiß, dass es sowas gibt, aber zum Beispiel die offizielle app.net App, auch ein schwieriges Wort, fürs iPhone, unterstützt diese Technologie. Das heißt, ganz klassisch an dem Beispiel, es ist eigentlich ein Podcaster-Feature, also ein Podcaster oder
was echt?
Es ist, steht in der Doku, steht drin, dass es für Podcaster ist, ja.
Aha.
Also nicht nur für Podcaster, aber auch für Podcaster. Also es ist im Grunde für alle Leute, die eine Fanbase oder eine Peergroup darüber live informieren möchten, was jetzt passiert und für die die Peergroup sich quasi direkt einschreiben kann, dass sie auch Push-Notification bekommt. Zum Beispiel Bands, die irgendwie ein Ticketverkauf promoten wollen. Also angenommen, du bist eine Band und deine ganze Fanbase hat sich die app.net App installiert und kriegen dann von dir eine Push-Benachrichtigung, hey, jetzt sind Tickets online. Oder beim, was weiß ich, bestes Beispiel, 30C3 Broadcast Channel Push Notification, jetzt sind die Tickets online. Oder halt bei Podcasts. Oder halt bei Podcasts, jetzt ist der Stream online. Könnt ihr jetzt hören, kriegst du direkt gepusht. Finde ich ein sehr cooles Feature, habe ich auch gleich benutzt. Also ich habe jetzt direkt, als das rauskam, einen Channel für uns hier aufgemacht. Wir haben einen Channel, der heißt TZ Podcasts, wenn mich nicht alles täuscht. Schade, ich habe es. Warte, ich schon mal gerade. Broadcast.app.net. Ach, das ist der falsche Browser, deswegen. Genau. TZ Podcasts heißt unser Channel. Und jeder, der diesem Broadcast-Channel folgt, bekommt dann Push-Notifications, wenn wir eine Nachricht schreiben. Und so habe ich heute schon angekündigt, dass der Stream online ist und dass die Sendung quasi losgeht.
Cool.
Ja, also ich finde das ein ziemlich cooles Feature. Das heißt, wenn ich jetzt so direkt Sendungsankündigungen, also nicht Sendungsankündigungen, sondern Stream-Ankündigungen mache, dass der Stream jetzt zum Beispiel online ist, dann mache ich das direkt aus dem Broadcast Teil von app.net heraus und kann aber auch direkt sagen, dass er das auch in unseren normalen app.net Stream, also den Alpha Stream, packen soll.
Aha.
Das heißt, da bekommt das dann auch alle Leute, die uns nur auf app.net folgen, und über If This Then That wird das dann auch weitergeleitet an Twitter und Facebook.
So, so.
So, so. Ja, finde ich sehr nett und da bin ich schon mal gespannt, was es dann noch so in Zukunft von den Herrschaften so gibt, ne?
Ja, ich habe mir das angeguckt. Ich wusste gar nicht, was ich abonnieren soll.
Ja, ich habe, glaube ich, auch noch nichts abonniert, außer unseren Channel. Ich
weiß auch nicht, ob es so sinnvoll ist, irgendwelche Blogs zu abonnieren oder so.
Eigentlich nicht. Das sind ja Sachen, die du zeitsouverän...
Eben.
Also eigentlich ist das für Blogs ist das eigentlich komplett sinnlos. Also es sei denn, du hast so dein absolutes Ultra-Lieblingsblog, wo es dich umbringen würde, wenn du nicht in den ersten Minuten den Artikel liest.
Nee.
Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann.
Also. Aber bei Podcast natürlich.
Naja, ich meine,
vor allem bei unserem.
Wenn es halt eine Sache ist, die nicht zeitsouverän nachhörbar ist, oder man will halt unbedingt den Live, also beim angenehmen
Ach, den Livestream, ja, aber dafür hat man doch die Xenim-App.
Ja, die haben wir nicht alle installiert.
Stimmt.
Außerdem.
Und AppNap ist ja AppNet.
Ja.
Ist ja auch plattformsouverän.
Du meinst
wenn man jetzt mal davon ausginge, dass die Push-Benachrichtigungen auf anderen Plattformen auch funktionieren.
Ja, ich glaube, es gibt auch auf Online-Plattformen Apps dafür.
Aber nicht unbedingt für Xenim Push.
Nee. Xenim ist nur iOS,
so weiß ich. In absehbarer Zeit für AppNet Push.
Ja, zum Beispiel könnte Xenim sich einen Broadcasting-Channel bei app.net klicken und sagen, wir pushen da jetzt alles drüber, was jetzt klar
da
was
kann online man ja, geht. Da kann man ja RSS-Feeds reinhängen.
Gell? Da kann man auch RSS-Feeds reinhängen,
ja. Tja, tja. Nettes Feature.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann halt nicht über Xenim sendet. Angenommen, man hat seinen eigenen Streaming-Server oder so, dann kann man das Feature halt trotzdem nutzen.
Hebt sich AppNet deutlich. Ist es auch, hebt sich AppNet doch deutlich dann von Twittern und sowas ab?
Tut es ja sowieso schon.
Ist eher so das Facebook,
ja. Ja, Facebook-Klone.
Irgendwann kommen dann klar. Spiele. Es kommen jetzt bald Spiele und dann muss man seine privaten Daten zur Verfügung stellen, damit man, was habe ich jetzt gelesen, Moviepop spielen kann.
Was?
Wir haben doch früher mal dieses Songpop gespielt.
Mhm.
Jetzt gibt's Moviepop.
Okay.
Es gibt sicher auch bald auf AppNet.
Bestimmt, ja.
Bestimmt.
Ja, also.
Meinst du damit, positioniert sich jetzt AppNet am Markt anders oder
was? Was weiß ich? Ich weiß auch nicht, ob App.net irgendwie einen Markt abdeckt, der irgendwie mit Twitter auf einer, also dass sie irgendwie diese Marktkonkurrenten sind. Ich sehe die eher als, also die haben natürlich momentan einen Bereich, der sich überschneidet, aber grundsätzlich ist der Ansatz von App.net halt ein ganz anderer. Ich meine, letztendlich ist es halt, wie sie es am Anfang gesagt haben, so eine Plattform, auf der Leute ihr eigenes Social Network drauf bauen können und die Features dafür benutzen können.
Mhm.
Also allein dieser Patter-Chat, den es da gibt, das ist ja quasi ein Chat auf app.net.
Aber das ist ja jetzt auch nicht so das Massenfeature-Push.
Nö, das auf jeden Fall nicht, aber das ist auf jeden Fall jetzt nochmal ein weiteres Feature, was auf jeden Fall deutlich nicht auf Twitter verfügbar ist. Und
ja, das ist auch so ein Nerd-Feature.
Ja, wenn das keine Nerd-Plattform ist, dann weiß ich es auch nicht.
Stimmt auch wieder. Tja. Erhöht das für dich den Wert von AppNet? Für dich persönlich?
Jetzt als Konsument oder als Podcaster?
Sowohl als auch.
Ja.
Ja.
Also als Podcaster auf jeden Fall, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, unabhängig von Xenim. Man weiß ja nie, wie lange solche Services noch gibt, meinen eigenen Push zu machen. Gut, man weiß auch nicht, wie lange es app.net gibt, aber dafür bezahle ich wenigstens.
Ja, das stimmt.
Und aus Anwendersicht finde ich app.net einfach ein sehr angenehmes Social Network. Und
nutzt das?
Ja.
Ich weiß nicht, ich komme nie dazu, meinen Stream zu lesen.
Nee, ich komme ganz gut dazu, aber ich lese momentan sowieso auch Twitter. Also
sind ja echt nette Leute unterwegs, keine Frage.
Nee, das mache ich schon regelmäßig. Das.
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Es gibt noch ein bisschen wenig kreative Projekte, die irgendwie app.net irgendwie so benutzen.
Die Zahl der Nachrichten auf diese Art von Netzwerk ist, die mich nicht interessieren, ist irgendwie, also der Anteil ist so hoch.
Dann musst du die Leute deabonnieren.
Ja, aber wenn das Menschen sind, die manchmal sehr interessante Dinge posten.
Das ist halt das alte Problem, das ist halt, dass man Leute halt
nur. Es sei ihnen wirklich gegönnt, auch. Ich meine, das sind ja ganze Personen, die müssen ja nicht mit mir Konkurrent sein, aber deckungsgleich sein mit mir.
Kongruent.
Also irgendwie ist heute mit Fremdwörtern nicht so. Müssen ja nicht deckungsgleich sein mit meinen Interessen, aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch zu antisocial oder so.
Nee, ich verstehe dein Problem schon. Was halt diese ganzen Netzwerke nicht haben, ist halt so ein Interessenfilter mehr, oder ein Filter, sag mal, ein Themenfilter.
Ja, weißt du, ich finde diesen kommunikativen Aspekt daran sehr interessant, mal schnell irgendwie so eine kleinere Konversation da aufbauen zu können. Mhm. Das ist ein ganz tolles Feature.
Ja.
Und das ist gleichzeitig ein ganz tolles Feature, dass man darüber quasi broadcasten kann, also wie auch dieser Dienst, der so Kurznachrichten an eine große Zahl von Leuten verteilen kann, also irgendwie so, ich habe hier was mir wirklich gefällt, ich veröffentliche den Link jetzt dazu, sonst was. Und du kannst gleich dann darüber kommunizieren.
Ja.
Aber irgendwie ist es auch gleichzeitig sehr viel Müll.
Ja, das wäre dann halt dieser
Müll Punkt. Aus meiner Perspektive.
Ja, aber ich, wie gesagt, da gibt's
nicht objektiv betrachtet, sondern jetzt nur.
Da bräuchte es halt so einen Themenfilter. Dieses Feature, was es auch damals auf Subjot gab, wenn du dich noch erinnerst.
Subjot?
Das war so ein. Das
haben wir mal vorbestellt, gell?
Ja, und.
Vorgestellt, habe ich gerade vorbestellt gesagt?
Ich weiß es nicht. Subjot und Hilo oder wie das hieß.
Hilo?
Ja, das waren so zwei Twitter-Klone, die wirklich nur diesen Social-Stream gemacht haben. Und was halt bei Subjot geil war, war, dass du für dich selber Kategorien anlegen konntest, über die du schreibst. Also angenommen, ich als Person schreibe über Tee, um mein Slogan zu Tea, Tech and Time Travel. Das sind meine drei Kategorien.
Echt?
Angenommen,
was ist Tag?
Tech, T-E-C-H.
Ah, Tech. Tech, nicht Tag.
Genau. Ja. Dann hätte ich diese drei Kategorien anlegen können und Leute hätten sagen können, das mit dem Time Travel interessiert mich ein Scheißdreck und Technik auch, aber ich würde gerne den T-Teil abonnieren. Und jeden Post hätte ich dann mit eben auswählen müssen, zu welcher Kategorie gehört das oder ist das eine neue Kategorie? Und hätten Leute im Grunde nur mein Gelaber über Tee oder nur mein Gelaber über Time Travel oder sonst was haben können. Das war dieses absolute Killer-Feature von Subjot, was leider nicht dazu geführt hat, dass das irgendwie überlebt.
Ja, aber Subjot war eine Totgeburt.
Ja, natürlich war es eine Totgeburt, aber das Feature war gut. Und das müsste eigentlich, warum, das müsste eigentlich Absolut nicht übernehmen.
Ja.
Low-hanging fruit, wie es Leute sagen.
Low-hanging fruit?
Das sagt der Clemens ganz oft.
Wieso?
Weiß ich nicht.
Was soll das bedeuten?
Das soll so bedeuten,
dass... Ja, dass es leicht umzusetzen wäre, oder was?
Richtig, so, ja. Das kann man so mitnehmen.
Das kann man so mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob das so leicht umzusetzen wäre. Wie willst du das umsetzen? Ich meine, es gibt zwar die Tags, aber die sind ja auch eher so...
Naja, du könntest im Grunde jedem...
Das Taggen würde ja auch wieder bedeuten, dass jeder diszipliniert taggen muss.
Richtig, aber wenn es im Interface so vorgesehen ist, dass du quasi den Post gar nicht senden kannst, zum Beispiel, also um es ganz krass zu machen, dass man den gar nicht senden kann, wenn man es nicht getaggt hat. Oder es halt so offensichtlich platzieren.
Nazi.
Ja, oder es halt so offensichtlich platzieren, dass man es halt so im Vorbeigehen einfach machen kann. Klar kann dann immer noch Leute sagen, hey, es ist mir blöd, ich mach das nicht. Aber die kann man ja immer noch unfollowen. Also es wird auf jeden Fall diesen Informationsmüll, den du halt nicht lesen willst, drastisch reduzieren, weil genug Leute sich dran halten würden, glaube ich.
Ja. Naja. Ich bin ja echt gespannt, wie sich so Social Netzwerke, also wie sich so soziale Netzwerke in Zukunft noch entwickeln im Allgemeinen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei diesem Angebot, was wir jetzt haben, also so dieses Facebook-Prinzip, du hast so diesen Ort, an den gehst du hin, und da ist alles.
Ja.
Oder dieses Twitter-Prinzip, du hast so diesen Strom von Nachrichten von Menschen, denen du halt folgst.
Ja.
Ob das so wirklich so, das ist ja, Naja gut, gucken wir in die Geschichte. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist ganz klar. Wird sich auf jeden Fall irgendwie verändern und weiterentwickeln.
Ja. Davon gehe ich aus.
Aber ich finde es total spannend, wohin.
Nichts ist so spannend wie die Zukunft. Ne?
Ja. Also ja. Mag ich auch Science Fiction so.
Klar. Was halt jetzt, oder was irgendwie markant finde ich, ist momentan, dass gerade so bei den Marktführern Facebook und Twitter, ich habe das Gefühl, da tut sich nicht mehr viel.
Meinst du?
Naja, ich sehe das halt auch so aus so der Sicht eines verwöhnten Internetnutzers, der halt jeden zweiten Tag Innovationen braucht.
Man muss ja auch mal bedenken, wie alt diese Dienste sind. Das ist ja echt lächerlich, ja.
In Internetjahren unendlich alt. Aber grundsätzlich...
unendlich alt.
Grundsätzlich ist jetzt bei Facebook und Twitter die letzten Jahre nicht mehr viel passiert. Also bei Facebook baut zwar immer noch wieder neue Dienste ein, aber die kommt, ich weiß nicht, die... Das ist jetzt nichts, was es nicht schon vorher gab, sondern das ist irgendwas, das macht den Dienst irgendwie noch runder oder verändert so ein bisschen seine Art und Weise, wie er funktioniert. Zum Beispiel, dass es jetzt irgendwie demnächst keinen Daumen mehr gibt, sondern dass man irgendwie nur noch das Teilen-Feature und das Liken-Feature wird irgendwie zusammengeführt, habe ich gehört.
Ach ja.
Das ist jetzt wahrscheinlich, wirkt für euch vielleicht auf den einen revolutionär.
Also ich habe den Unterschied bisher sowieso noch nicht so ganz durchgeblickt.
Es gibt wahrscheinlich keinen Unterschied, deswegen
für uns. Weil wenn ich auf etwas mag, klicke oder so, wie auch immer man das bezeichnen soll, ich finde dieses Verb liken fürchterlich. Mhm. Da bin ich jetzt mal ganz konservativ.
Ja.
Dann wird das doch auch mitgeteilt.
Ja, aber da wertest du es gleichzeitig mit.
Auch wenn ich es teile, dann werte ich es nicht.
Würde ich jetzt persönlich sagen.
Kannst du noch eine Nachricht zuschreiben.
Richtig.
Aha.
Also es kann sein, dass
andere Leute das nicht so sehen. Da besteht ein Unterschied, ja klar. Aber kann man eigentlich auch zusammenführen, ja.
Tja.
Ja, und ich frage mich vor allen Dingen, was passiert, wenn sich das Nutzerverhalten verändert? Passt sich dann Facebook an? Oder geht Facebook so den klassischen Weg des Technikriesen und bleibt standhaft auf seiner Linie und geht damit glorreich unter?
Tja.
Weil ich habe gehört, die jungen Leute, die sind ja, da ist man ja schon nicht mehr auf Facebook. Also in anderen Ländern, Deutschland ist glaube ich nicht so, aber es gibt schon Länder, wo die jungen Leute so, meine Eltern sind ja auf Facebook.
Okay. Ja, keine Ahnung, das muss die Zukunft zeigen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Facebook damit nicht umgehen kann, weil letztendlich haben sie sich ja ihre Nutzer über die letzten Jahre so heranerzogen. Also erst hat man alle da reingepackt und dann die Features verändert und alle mussten es irgendwie mitmachen. Und sobald sich nicht das Netzwerk verändert, sondern die Leute tatsächlich verändern.
Nee, Nutzungsverhalten ändern wir nicht.
Ja, aber die Leute, wenn die Leute ihr Nutzungsverhalten verändern, das tun sie ja bisher immer nur dann, wenn die Features sich verändern, dass sie quasi sich verändern müssen. Aber wenn die Leute jetzt plötzlich das Netzwerk anders benutzen oder andere Anforderungen haben, könnte ich mir vorstellen, dass Facebook dann so.
Also du meinst, Facebook fährt die Strategie, wir setzen euch das Produkt vor und ihr habt das gefälligst zu nutzen und
ja, allein schon
nicht deswegen. Die modernere Strategie, wir bedienen hier Kundenbedürfnisse.
Ja, allein schon deswegen, weil sie ja so also im Grunde Vorreiter sind.
Ich meine, wobei, da haben sie sich auch hinentwickelt, dass sie jetzt so sind, dass sie inzwischen so von ihrer Grundstruktur so sind, dass sie eher so das Firmenverständnis erfüllen, dass sie irgendwelche Produkte zur Verfügung stellen und die Nutzer haben es gefälligst zu nutzen. Am Anfang haben sie ja tatsächlich einen Dienst zur Verfügung gestellt, der gebraucht wurde, sonst wären sie nicht so schnell gewachsen.
Ja, stimmt auch wieder. Da hast du wohl recht. Ja, keine Ahnung. Aber das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da, wenn es dann mal so kommen sollte, dass dann Facebook unter Umständen
sehr... Ähnliches Phänomen bei Twitter.
Ja, bei Twitter sowieso, da ist es ja schon so weit. Die Leute, also es gibt ja wirklich so einen Die-Hard-Nerd-Kreis, der quasi danach schreit, bitte nehmt uns Geld ab dafür, dass wir diesen Service benutzen können, damit wir von Werbung und sonstigem Scheiß verschont bleiben.
Nö. Wie sieht es jetzt aus mit Werbung bei Twitter? Gibt's das inzwischen?
Offiziell ja.
Und wo sieht man die?
Ich glaube nicht in Deutschland momentan und nicht in den Third-Party-Apps, glaube ich. Wobei die ja extra auf diese neue API wechseln mussten, damit eben genau das dann auch in den Third-Party-Apps angezeigt wird, nämlich Werbung.
Aha.
Und oder Featured Tweets und
so. Ich meine, Facebook besteht für mich gefühlt aus Werbung, aber bei Twitter frage ich mich immer, wovon die eigentlich leben.
Keine Ahnung.
Naja.
Naja.
Schreiten wir fort.
Schreiten wir fort.
Verdammt. Ah. Da hat es doch geklappt. Das neue Kapitel. Ich habe einen Global Shortcut angelegt. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt.
Das ist da bei Shortcuts blöd.
Ja. Es gibt eine nette Seite, die so aus amerikanischen Tech-Blogger-Kreisen stammt. Nennt sich thesweetsetup.com.
Mhm.
Ich glaube, wir fassen das kurz, weil das betrifft nur Leute, die iOS oder Mac nutzen. Die Seite stellt das wundervolle Feature zur Verfügung, das jeweils beste Stück Software zu küren für bestimmte Kategorien. Das lehnt sich an andere amerikanische Webseiten an, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen. Es gibt auf jeden Fall zwei Seiten in den USA, also amerikanische Webseiten, die das jeweils Beste versuchen herauszusuchen. Also hier Wirecutter. Was ist das? Ja, der Wirecutter ist davon. Und The Sweet Home. Genau, da lehnt sich das an. The Wirecutter ist eine Seite, die zum Beispiel auflistet, ich brauche einen Fernseher. Was ist der beste Fernseher, den ich kaufen kann?
Mhm.
Und dann stellen sie das eben da, warum der toll ist, sonst wie, was er alles Tolles hat, mit langem Artikel.
Okay.
Das ist von den Produkten jetzt bei Wirecutter teilweise sehr USA bezogen. Und das sind nicht immer unbedingt Produkte, die man hier auch bekommt, beziehungsweise hier ist der Markt ein bisschen anders. Hier gibt es teilweise andere Produkte, wo vielleicht die besseren wären.
Okay.
Deshalb finde ich The Wirecutter immer ein bisschen schwierig hier zu benutzen. Zumal natürlich da jetzt auch nicht unbedingt reinspielt, was ist das Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich mir jetzt vielleicht etwas Abstriche mache in der Funktionalität. Wobei, das gibt es bei Wirecutter teilweise auch. Da gibt es das auch so, hier zum Beispiel sieht man gleich auf der ersten Seite, the best TV for $500.
Ja. Außerdem ist das Problem bei so Kosten-Nutzen-Faktor ja auch immer sehr subjektiv.
Ja, das stimmt natürlich, klar. Da bräuchte man dann eigentlich Vergleiche, das ist ein guter Punkt. Ähnliches Prinzip fährt das Sweet Home, bloß da geht es weniger um Nerdkram als, also bei Wirecutter geht es halt um, was sind hier die Kategorien, TV, Kopfhörer, Smartphones, Laptops, Computerzubehör, keine Ahnung, so Kram halt, Gadgets, was auch immer.
Mhm.
Was man halt so braucht für den alltäglichen Lebensbedarf. Was der Rest der Menschheit für den Lebensbedarf gibt, gibt's dann bei The Sweet Home zum Beispiel. Also so Alltagsgegenstände für die Küche oder sonst wie. So. Und dieses Prinzip wurde nun angewendet auf Software für
Apple-Geräte.
Für Apple-Geräte, genau. Das okay. ist die Überkategorie. Und das wird auch von jemandem betrieben, den ich schätze als Blogger. Das ist Sean Black. Nee, wie heißt er? Ich lese auf jeden Fall seinen Blog. Reicht das nicht? Ist der Initiator sonst wie? Keine Ahnung. soll jetzt um die Seite gehen. Mhm. Ganz großartig. Also wenn du irgendwie, es gibt dann, sie posten auch Tipps und Interviews und anderen Kram. Also hier zum Beispiel Beginner's Guide to Pinboard, weil du später nochmal Pinboard reden wolltest. Mhm. Beginner's Guide to Pinboard ist auch, das ist ein Artikel, der stammt ursprünglich von dessen hier Sean Blanc, wie auch immer. Das ist ein Artikel, der stammt ursprünglich von seinem Blog. Ist jetzt thematisch passend auch auf dieser Webseite zu finden, wo okay. zum Beispiel Pinboard beschrieben wird in seiner Funktionalität und was man da alles so rausholen kann mit bestimmten Tricks, beziehungsweise was für Apps es dafür gibt.
Okay.
Und ich finde das eine großartige Idee, weil ich bin häufiger mal auf der Suche. Ich habe jetzt, es gibt so bestimmte Aufgabenfelder, die versuchst du abzudecken und dann denkst du, wo soll ich jetzt rausfinden, was vielleicht die beste App dafür wäre.
Ja, auf jeden Fall. Generell dieses Prinzip von so ein Sammelsurium von was ist bestes Gerät, beste Software für Dollar-Anwendungsfall, das ist eigentlich genial. Also ich wusste zum Beispiel, dass es die Seite The Wirecutter gibt, habe die aber gefühlt seit 10 Jahren nicht aufgemacht. Sehe ich die gerade?
Ja, wie gesagt, ich finde The Wirecutter und The Sweet Home ein bisschen schwierig, weil es ist halt, bezieht sich auf einen anderen Markt.
Es bezieht sich auf einen anderen Markt und letztendlich ist das natürlich auch nur subjektiv, was da geschrieben
natürlich,
wird.
Natürlich, total. Aber es ist schon, es gibt schon sehr interessante Richtungen.
Ja, aber ich finde es eigentlich, es gibt eigentlich nichts Interessanteres, als dann mal eine wirklich argumentativ unterfütterte Meinung zu hören von jemandem, warum irgendwas das Beste sein soll.
Halt ja, wir hatten es doch mal von Reviews, weißt du so. Ja, ich habe den Kindle aus der Tasche geholt und der hat 4 Ecken. Der zeigt Bücher an. Lest meinen Blog.
So ungefähr. Abonniert mich.
Ja, genau.
Ja, und das finde ich halt
und
sehr gut.
Und hier bekommt ihr noch einen Link zu Amazon, da könnt ihr den kaufen. Hust, hust.
Affiliate-Link.
Genau.
Ja, und das finde ich halt besonders gut. Das ist dann halt, ich meine, selbst wenn ich dann nicht der Meinung bin, dass derjenige recht hat, aber immerhin habe ich meine Meinung, die auch irgendwie, oder zumindest
mal, ja.
Ja, das ist super. Ich meine, zum Beispiel hier jetzt auf Wirecutter tatsächlich irgendwo die Kategorie irgendwas, was war das, Wi-Fi-Router oder so, bester Router, Asus-Router, what? Asus-Router? Die stellen Router her? Das ist doch nicht dein Ernst, oder?
Ja, wie gesagt, das ist hier ein komplett anderer Markt.
Ja.
Es gibt teilweise dann natürlich hier bessere Produkte. Günstigere Produkte, was auch immer. Das finde ich bei sowas ein bisschen schwierig. Aber bei Apps ist das ja eher so ein internationaler Markt und
ja.
Da ist das schon interessanter.
Auf jeden Fall. Also das
nicht wahr?
Das werde ich mir auch mal angucken. Gibt es da eigentlich noch mehr Kategorien als die hier jetzt gezeigt werden? Oder ist das dann wirklich nur diese übersichtliche Sammlung hier?
Es ist auch gedacht als sehr übersichtliche Sammlung. Mhm. Aber du musst auch bedenken, die Seite existiert erst so seit einer Woche oder so.
Ach so, okay.
So, die wurde gerade so frisch aus dem Boden gestampft und die stehen auch dazu, dass sie bisher sehr wenig haben.
Best Podcast Client for iOS Pocket Casts. Okay. Das würde mich immer echt interessieren, warum die dessen Meinung sind. Habe ich zwar noch nie ausprobiert, aber... Okay. Aber cool.
Cool.
Auf jeden Fall. Alles gleich bookmarken. Okay. Ich bin auch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ich bin da einfach nur so drüber gestolpert und dachte, ich gebe das mal so weiter. Und zwar gibt es jetzt ein Content Delivery Network für Podcaster. Das heißt podseed.org und wird anscheinend, so wie ich das sehe hier, von dem Tobi Bayer, der den Einschlafen-Podcast macht.
Aha.
Und dem Falk Stern, den ich nicht kenne, der den Technik-Fu-Podcast macht, den ich auch nicht kenne, gemacht. Und das soll quasi so ein, ja, ein CDN, also ein Content Delivery Network sein, was so, wo jeder mitmachen kann. Und da soll ein Verein gegründet werden. Und das soll sich teilweise durch Sponsoring von großen Firmen, aber auch von Beiträgen der Mitglieder und Beiträge der Leute, die den Service nutzen, finanzieren. Und ja, da machen jetzt, sind bis jetzt zwei, drei Podcasts überhaupt dabei und das sind beides die Podcasts von Tobi Bayer. Von daher kann man da jetzt noch nicht so viel sagen, wie gut der Service funktioniert. Aber die Idee finde ich auf jeden Fall sehr nett. Gerade so, wenn dann mal ein Podcast populär wird, kann es ja passieren, dass der Provider dann sagt so, ach nö, lass mal. Hat man ja letztens beim Soziopod gesehen. Die übrigens beim selben Anbieter hosten wie wir übrigens.
Wo hat man das gesehen?
Beim Soziopod.
Ist er.
Den hat das, hat der Pro, hat All Inclusive den Hahn zugedreht.
Echt?
Ja, und zwar so von einem Tag auf den anderen, so ohne irgendwas großartig zu sagen.
Ja, da sind die Knallhart. Ist denen doch egal.
Ich glaube, wir sind aber momentan noch relativ weit davon entfernt, dieselben Probleme zu bekommen.
Ja, das glaube ich auch.
Aber.
Es sei denn, wir werden jetzt mit dieser Folge unschlagbar berühmt.
Man weiß ja nie, aber
man soll den Tag ja nicht vor dem Abend und so, gell?
Genau.
Ja.
Aber auf jeden Fall finde ich das eine coole Idee.
Was kostet es? Weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht.
Ah. Die Seite ist bis jetzt sehr dürftig, sagen wir mal so.
So. Setzt euch mit uns in Kontaktpreis.
Ich glaube, das ist so mehr what you use is what you pay for. Glaube ich. Also es ist nicht so Flatrate, sondern aber wenn es dafür dann ein zuverlässiges CDN ist und das, sag mal, reasonable priced ist, warum nicht?
Ach ja, hier steht doch, die Kosten werden geteilt.
Ja, aber wie werden sie geteilt? Werden sie eins also nach Verbrauch eingeteilt? Wer wie viel verbraucht hat, zahlt dann seinen Anteil oder teilt wird es einfach nur durch die Anzahl der Mitglieder geteilt? Ich meine, wenn dann halt Einschlafen-Podcast, Tim Pritlove und TZ-Talk-Radio da sind, dann will ich das nicht, dass das durch drei geteilt wird, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Oh, neue Sendung, Not Safe for Work. 20 Terabyte weg.
Nur?
Ach hier, Tim, gib mir doch unser Geld.
Er kann ja sicher eine Spendenquittung ausstellen.
You know what I mean.
Ja, nee, klar. Ich glaube mal, das sind die schon vernünftig genug.
Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal irgendwie darüber informieren, weil das könnte unter Umständen in Zukunft interessant werden.
Ja, seitdem da Torrent ja immer noch nicht irgendwie so sich so durchgesetzt hat.
Zumindest nicht bei Podcasts. Mehr so bei Serien.
Filmen.
Richtig. Also lange halt.
Linux-Distribution.
Die lädt doch niemand runter, oder?
Weiß ich nicht, wie kommt man da sonst dran?
Ja, vielleicht tatsächlich.
Also ich kann nur empfehlen, also Torrent für große Dateien, jetzt mal ganz abgesehen von dieser eigenen Szene, nee, ganz ernsthaft für zum Beispiel, wenn man sich LaTeX runterladen will oder wenn man sich Linux-Distribution runterladen will. Es ist das Torrent-Netzwerk kriegt das faszinierenderweise sehr gut hin, die Dateien korrekt runterzuladen.
Ja.
Also ohne schwerwiegende Fehler. Zum Beispiel bei LaTeX überprüft der Installer, ob die Datei korrekt ist.
Mhm.
Und wenn du die über HTTP runterlädst, dann kann das passieren, dass du eine Fehlermeldung kriegst.
Okay.
Weil die Datei ist halt über 2 GB groß.
Mhm.
Und ist ein bisschen schwierig über HTTP.
Okay.
Und das funktioniert über Torrent besser. Interessanterweise.
Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, ob man nicht unsere Videofolge, die wir auf YouTube hochladen, ob wir die nicht auch irgendwie über BitTorrent anbieten sollten.
Ja, bloß dann haben wir nur einen Seeder.
Das ist das Problem.
Und wahrscheinlich einen, der es runterhält. Dann bräuchte man dann eher so ein, wobei das ging eventuell, du kannst ja in Torrent-Dateien auch HTTP-Sourcen einbinden.
Richtig, das macht ja BitLove.
Macht es das?
Ja, das
waren wir da nicht mal? Sind wir da noch?
Da sind wir immer noch, ja. Man kann dann
nur was macht BitLove?
BitLove macht aus unserem Feed einen Feed, wo auf Torrent-Dateien oder Magnet-Links wahrscheinlich eher verlinkt werden, statt der Folge. Und wenn du dann einen Podcast-Client hast, der...
dann können wir doch, bräuchten wir eigentlich nur ein Video-Feed.
Richtig. Ja, aber die und ein Server, auf dem es dann halt liegt.
Ja, YouTube ist ja nicht so mit URLs, gell? Ja. Schwierig, ja.
Wir müssen es dann halt auf unseren Server legen und
da das ist sieht so traffic-mäßig jetzt nicht so gut aus.
Ja, traffic-mäßig wäre es gar nicht mehr das Problem. Ich glaube eher so platzmäßig.
Echt? Ja, stoßen wir da schon an Grenzen?
Ja, noch nicht, aber das ist halt so, ich habe das halt so berechnet, dass es quasi, wenn wir halt bei diesen kleinen Folgengrößen bleiben, ist das kein Problem. Aber sobald da Video raufkommt, dann sind wir in 3 Wochen dicht. Also irgendwie 50 Gigabyte oder so
ja,
an Plattenplatz. Ja. Wenn wir halt jede Woche 100 Megabyte haben. Das ist
ja lächerlich wenig, ja.
Ja, aber kriegst halt nicht mehr. Zumindest nicht für vernünftige Preise.
Naja, für vernünftige schon, aber nicht für menschenverachtende niedrige Preise, die wir uns leisten können. Ja, dann bleibt das halt so. Pech gehabt. Könnt ihr uns mal.
Die bei Uberspace wollen nehmen ja auch so viel Geld für die großen Sachen.
Die bei Uberspace geben dir nur 10 Gigabyte.
Ja, ich meine ja auch das andere Unternehmen, was die haben, wo die richtiges
Hosting machen. Das machen die aber nur nach persönlicher Beratung.
Ja, ja.
Schieben dir nicht einfach so einen Server zu oder so.
Ja, die haben dir vor allem so einen Rechner, den du da zusammenklicken kannst, so was, wie viel Storage du haben willst, wie viel.
Ja, und dann kriegst du auch einen realistischen Preis. Nicht richtig. Den Preis, der auf dem Rücken anderer Kunden ausgetragen wird.
Richtig. Ich wollte ja mal so BitTorrent-Sync machen. Und dachte mir, klicke ich mir doch mal so einen Server. Was brauche ich denn so? Also 50 bis 100 Gigabyte wäre schon cool. Klicke die Klick. Okay, nee, lass mal stecken. Ich mache das mit den Festplatten weiter.
Wo ist nochmal das USB-Kabel?
Kaufe ich mir lieber ja jede Woche eine neue Festplatte.
Das ist billiger. Ja, dafür geht er dann persönlich im Rechenzentrum einmal die Woche vorbei und streichelt den Server. Also.
Ja, da ist schon Service mit drin.
Also ja, natürlich, klar. Ist ja, ich meine, wenn man was wirklich Zuverlässiges braucht, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle.
Das auf jeden Fall. Nur für so Hobby-Schichten, wo man nicht so viel Geld investieren will, ist halt nichts.
Nee.
Nun ja.
Ach so, ja, natürlich.
Ja, ja. Großes Dinge sind passiert. Dr. Who 50th Anniversary. 50 Jahre Dr. Who. Wir sind jetzt noch ganz wuschig.
Unter 14 Ausrufezeichen, das ist nicht korrekt.
Ja, viel Spaß bei den Kapitelmarken dann nachher. Ja, vielleicht sollten wir eine kleine Spoilerwarnung geben. Leute, die 50...
Achtung, Achtung! Es erfolgt eine Durchsage.
Leute, die 50-jährige 50th Anniversary Sendung Dr. Who nicht gesehen haben, die mögen dann jetzt bitte weghören. Also entweder die Kapitelmarke überspringen, werden
sie... Oder Ohren zuhalten oder sowas.
Genau, im Podcast hören, beziehungsweise den Livestream ausmachen. Diesmal schreibe ich auch in den Chat, wenn es wieder um ein anderes Thema geht, nicht so wie letztes Mal. Ja, also
wahrscheinlich stürmen jetzt Massen in unseren Chat, die das alle noch.
Wahrscheinlich, genau. Ja. 50 Jahre Doctor Who. Seit 1963 gibt es die Serie. Und jetzt gab es eine Jubiläumsfolge zum 50. neben allen möglichen anderen Spektakel.
Ja, wie Jan David sagt, man ist ja jetzt noch ganz wuschig.
Ich habe es heute auch nochmal geguckt.
Zum dritten Mal?
Zum dritten Mal.
Ah. Ich habe heute eine alte Dr. Who-Folge gesehen.
Ja, wie fandst du es denn?
Ich fand's cool.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil du sagst, ganz buschig, ich wurde ja auch ganz buschig, als dann gegen, Achtung, Achtung, Spoiler, als dann gegen Ende die all 12 of them, no, all 13. Und ich so,
du meinst, dass du schon mal einen Blick auf Peter Capaldi als den 12. oder 13. Doktor, man weiß es ja jetzt nicht mehr, was man sagen
muss. Ja, da gibt es heiße Diskussionen drum. Aber nicht nur Peter Capaldi, sondern alle Doktoren vereinter Kraft.
Ja, das war schon ziemlich magisch.
Ja, das war sehr magisch. Magisch ist ein schönes Wort.
Also, lustigerweise mochte ich das Special gar nicht so sehr am Anfang.
Am Anfang?
Als ich das erste Mal geguckt habe.
Ja, du hast auch einen Fehler gemacht.
Was?
Das ist im Nachhinein geguckt.
Wie im Nachhinein?
Ja, du hast es ja geguckt, dass es schon ausgestrahlt war. Ich habe das ja live miterlebt mit den anderen.
Es gibt Leute, die arbeiten.
Anfängerfehler. mit den anderen Milliarden von Fans fühlte ich mich vereint.
Saß du vor einem britischen Fernseher und hast es gesehen.
Ja. Von nix kommt nix.
Ja, okay. Meinst du, das hat einen Unterschied gemacht?
Ja, nein. Aber
weil so merkst du doch gar nicht.
In my heart.
Ach so, alle Whovians.
Weißt du, alle Whovian-Herzen schlugen für eine kurze Zeit gleichmäßig.
Okay. Naja, ich habe das halt direkt nach der Arbeit so relativ spät abends geguckt, mit ein bisschen zu viel Wein-Intus und sehr übermüdet.
Ja, das sollte man sowieso nie bei Doctor Who-Folgen machen. Die guckt man am besten morgens, wenn man frisch ausgeschlafen ist und wach und eigentlich sinnvollere Dinge tun sollte.
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht verstanden habe, was da passiert ist, aber es hat mich tatsächlich nicht so mitgerissen. Aber jetzt so beim zweiten und dritten Mal war es dann tatsächlich besser.
Ach ja.
Ja, jetzt habe ich so heute nochmal zum dritten Mal geguckt. Da.
Du kannst so Folgen dreimal gucken?
Die kann ich dreimal gucken, ja.
Bei mir ist das so, wenn ich sowas mehrmals schaue, ich erinnere mich an alles. Das ist fürchterlich. So, jede Szene gucke ich und dann denke ich so, oh ja, jetzt passiert gleich das. Ah, jetzt das. Ah, jetzt das. Jetzt so,
Ja, das war da auch der Fall, aber gerade weil diese Folge so ultra dicht war, habe ich durch Mehrfachgucken auch, mehr Value daraus ziehen können.
Ach ja.
Weil mir halt dann Sachen aufgefallen sind, die mir beim ersten Sehen nicht aufgefallen sind und solche Geschichten.
Ich habe letztens die Bad Wolf Folge gesehen.
Die Bad Wolf Folge.
Du ja, meinst, die ersten letzte, Teil. Den ersten Teil.
Die letzte der neunten.
Der sind zwei Teile.
Ja. Warum? Weil du dich nicht mal an Bad Wolf erinnern konntest.
Ja, korrekt.
Okay.
Weil ich da offensichtlich damals auch nicht aufgepasst habe und die konnte ich gut nochmal gucken.
Ja.
Und normalerweise so Serien nochmal gucken, ist immer ein bisschen awkward.
Nee, mache ich normalerweise auch nicht, aber bei der Folge war es nötig.
Es sei denn, es sind so Sitcoms oder so, da passiert sowieso so viel, das vergisst man alles wieder.
Ja, so nach längerer Zeit nochmal gucken ist auch was anderes. Das ist immer
nochmal lustig.
Aber ich habe die ja jetzt seit Samstag jetzt dreimal geguckt.
Echt?
Ja, also Samstag einmal.
Fühlt sich jetzt erleuchtet?
Das jetzt nicht unbedingt, aber...
Was gefiel dir denn?
Naja, grundsätzlich war das ja halt absoluter Whovian-Porn, dabei ist ja wohl im Grunde nichts ausgelassen. Also jede,
ich glaube, Whovian sagt man auch seit den 80ern nicht mehr.
Das ist mir egal. im Grunde jede Eigenart der einzelnen Doktoren wurde ja so auf die eine oder andere Weise so vorgeführt. Da war ja quasi nicht nur Content, sondern auch, ich sag mal so, Sternstunden vereint ja, die man sonst so über eine Staffel vielleicht hat.
Okay.
Also da gibt's ja so Szenen, da ist ja wirklich von Kamerawechsel zu Kamerawechsel irgend so Anspielungen auf alte Folgen und vorangegangene Sachen, wo du so, da kannst du ja...
Ich sag nur Scarf, gell, also...
Ja, ja, der Scarf, ja, ja, aber die, also es gibt da zum Beispiel diese Szene, wo sie entscheiden, Achtung, Spoiler, Gallifrey nicht zu sprengen oder nicht zu anzuzünden. Und da ist ja so eine Abfolge von so 3-4 Sprüchen von verschiedenen Personen hintereinander, wo du nicht weißt, ob du weinen oder lachen sollst, weil das alles so hier schnell geht.
Ja, ja, ich glaube, ich muss auch nochmal gucken.
Also zum einen so der alte Doktor so, oh, Bad Wolf Girl, I could kiss you. Und Bad Wolf Girl steht dahinter und sagt, that will happen. Und David Tennant steht daneben, Bad Wolf Girl. Und dann sagt noch irgendwie Matt Smith irgendwas erinnerungswürdig und sitzt so da, ah, zu viel Input, zu viel Input. Also das war teilweise echt krass. Das habe ich auch so alles überhaupt nicht beim ersten Mal gucken verarbeiten können. Ich habe das zwar alles irgendwie mitgekriegt, aber das...
Ja, vor allen Dingen so Scherze, wo dann so mit der Zeitstruktur, der Erzählzeit gespielt wird, gell? Wo dann irgendwie so, ja, wo dieser Anruf getätigt wird und wo dann so, wo der den Fass in die Hand nimmt. Ah, this is where I come in.
Ja,
ja. Ja, denkst du auch so.
Oh. Also, hä? Wie jetzt? Hä?
Ja, in dem Moment erinnert er sich ja. Ja, ja, ja. Du musst ja in dem Moment erstmal rallen, dass das gerade seine Erinnerung ist. Und das kannst du ja, wenn du es zum ersten Mal schaust, quasi gar nicht wissen, beziehungsweise du musst dich dann später dran erinnern, dass er das gesagt hat und dann nochmal drüber lachen oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, aber.
Timey-wimey.
Also entweder musst du es mehrmals gucken oder ein sehr gutes Kurzzeitgedächtnis haben.
Ja. Ja. Also grundsätzlich ist die Struktur der Geschichte ja auch so komplex, dass du das... Also ich musste es quasi einmal gucken, um die Geschichte zu verstehen.
Na
ja. Also du hast im Grunde zwei Möglichkeiten. Beim ersten Gucken kannst du dich entweder auf die geilen Sprüche und die geilen Anspielungen konzentrieren, dann verstehst du aber nicht, worum es geht. Oder du...
Ja gut, das sind echt viele, stimmt schon.
Oder du versuchst der Geschichte zu folgen, dann verstehst du aber die Hälfte der Anspielungen und die Hälfte der Sprüche findest du nicht lustig.
Ich meine allein, dass die Frau die Tochter vom Brigadier ist, hallo?
Tja. Das hat sie aber schon öfter gesagt.
Ja? Taucht die schon mehrmals auf?
Ja, ja, ja.
Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich kam mir irgendwie so bekannt vor.
Die Folge mit den Black Cubes.
Keine Ahnung.
Der Doktor ist mit Amy und Rory tagelang zu Hause.
Amy und Rory?
Ja, yeah, long, long time ago.
Wer ist das? Die Rote, gell?
Die Rothaarige und der Römer.
Ah.
Rory the Centurion.
Ja, nee, ich weiß, diese schwarzen Boxen tauchen überall auf der Welt.
Da kamen die auch von dir mit.
Ah, stimmt, okay. Ja. Yeah. Ja, ich erinnere mich. Und da sagt ihr auch schon, sie ist die Tochter von Brigadier?
Also ich wusste das schon.
Ich finde es ja auch so lustig, dass ihre Tochter wiederum dann den Schal trägt. Von einem Doktor, den sie eigentlich gekannt haben muss.
Das ist ja auch so eine Frage. Ist das wirklich der Schal?
Ist das der Schal?
Oder ist das nur ein Schal, der zufällig so aussieht?
Genau. Ist das der Schal oder ist das nur ein Schal, der so aussieht? Genau. Der Schal?
Da tun sich wieder Dimensionen auf, ich meine, oder
schon Kopfweh.
Allein schon The Curator am Ende.
Ja, okay, da habe ich echt Kopfweh gekriegt.
Wer soll ist das? Ist das jetzt der Doktor?
Das lässt einen ja dann nicht mehr los, gell?
Ist das der fünfte Doktor?
Das wird ja durch alle Seiten so durchdiskutiert.
Was liest du da eigentlich für Seiten? Ich will auch solche Seiten lesen. Die schreibst du mir sofort auf.
Ich hole nachher Stift und Papier und dann.
Ja, mal mir mal auf Papier, auf Nein, Pergament schreibst du das auf.
So eine britische Serienseite, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Weil so ein paar Dinge habe ich mich gefragt und ich wollte irgendwie so ein Recap lesen, also so nochmal lesen, was ist eigentlich passiert, weil ich mir schon. Ich habe die gesehen und dann so, what the fuck.
Ja, und mein Problem bei solchen Sachen ist, wenn ich was nicht zu 100% verstehe, treibt mich das in den Wahnsinn.
Ja.
Also das ist bei Doctor Who vielleicht eine schlechte Angewohnheit, weil es das sehr unzufrieden macht, aber
ja.
Ne?
Doctor Who.
Also alles in allem relativ großartig, das Ganze.
So ein Badass. Unglaublich.
Findest du?
Ja, vor allen Dingen, ich meine, die großartigste Szene ist ja, wie sich alle drei zum ersten Mal begegnen, gell? Hm. Oder was heißt die großartigste? Nicht die großartigste, aber eine großartige Szene, sagen wir es mal so.
Ja.
Wo sich alle drei zum ersten Mal begegnen und erstmal Matt Smith und David Tennant zusammen so diesen Screwdriver-Vergleich und sonst wie, so hahaha.
Ja.
Vor allen Dingen, David Tennant nimmt den Fest in die Hand, setzt ihn auf. Wundervoll. Nicht wahr?
Ja.
Und es sind so kleine Anspielungen, ja, so kleine Scherze und sonst hier. Und oder beide wollen was untersuchen, setzen eine Brille auf, gucken sich an. Ah!
Lovely.
Ja, vor allem, weil der Doktor ja keine Brille braucht, gell?
Bist du da so sicher?
Ja. Yeah.
Ne,
die tragen die nur so, ich weiß nicht mehr, es wird doch irgendwann mal in der neueren Serie erklärt, gell? Aber er trägt die eigentlich nur so, der braucht die eigentlich gar nicht.
Also ich hab das so, also gerade bei Matt Smith.
Steht so im TARDIS Data Core, das wirst du jetzt nicht hinterfragen, ja?
Gerade bei Matt Smith ist doch so, immer wenn er liest, hat diese Brille auf. Ist
ja, jetzt ja die Frage, auch David Tennant setzt immer diese Brille dann auf, aber eigentlich, soweit ich jetzt verstanden habe, braucht er gar keine Brille.
Vielleicht ist das ja auch nur eine Lesebrille. Ist natürlich auch ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, ob eine fiktive Figur, die es uns nicht sagt, eine Brille braucht, aber sie ständig auf hat.
Warum? Ich meine, du studierst Literaturwissenschaften. Diskutierst dauernd über fiktive Figuren, ihre Motivation.
Ja, aber wenn das nicht, wenn die Figur mir das nicht sagt, dann kann ich da schlecht drüber reden.
Schlüsse drüber ziehen, klar.
Das unterscheidet das.
Aber eventuell gibt es ja entsprechende Nennungen, du hast sie nur übersehen.
Richtig. Deswegen muss ich jetzt alle
Fragen. Also kann man doch, ja, siehst du, fängst du am besten mal bei William Hartnell an.
Nein, ich will nicht.
Nicht den Grumpy Old Man wieder.
Da habe ich schon wieder was gesehen, das ist so furchtbar.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Oder dieses, wie sie da mit den Screwdrivern rumfuchteln, gell, und John Hurt nur so, it's a scientific instrument, not a water pistol. Das finde ich großartig. Weil ja wirklich so die alten Doktoren das ganz knallhart als scientific instrument nutzen, gell. Und diese beiden Kerle da so immer so damit rumfuchteln und gegen irgendwas halten, so als würde es irgendwas bringen.
Ja, zumindest schreckt es Leute ab.
Ja, eben, aber mein Gott. Can't do wood, gell.
Should we, was war das? Sollen wir uns eine more high-tech door holen, damit wir sie deassemblen können?
Herrlich, ja.
Was mich aber tatsächlich gestört hat an der Folge.
Just point me in his direction. You must be his companions. Ja.
So großartig die Dynamik da zwischen den Doktoren war. Teilweise hat sie mich aber auch genervt oder verwirrt irgendwie.
Mhm.
Also irgendwie haben sie sich gegenseitig ein bisschen die Show gestohlen oder es versucht. Also ich stelle jetzt mal die Theorie auf, dass es kann nur einen Doktor geben.
Findest du?
Ja.
Finde ich nicht.
Vielleicht noch zwei Doktoren, aber drei Doktoren, die alle so ein großes Ego haben, die sich irgendwie präsentieren wollen, das ist zu viel, habe ich das Gefühl.
Aha.
Aber das ist ja nur meine Meinung.
Ja, also für längerfristig ist das nichts, das ist schon klar.
Ja.
man mal machen, aber du hast schon recht, die sind ja auch so gecastet, dass sie jeweils so unglaublich individuell sind, dass sie nicht miteinander eigentlich da präsent sein sollen.
Wobei dann
wiederum, verdrängen sich ein bisschen gegenseitig. Ja.
Wobei dann wiederum solche Figuren, die auch relativ individuell und auch relativ, ich sag mal, egozentrisch waren, wie zum Beispiel Captain Jake Harkness.
Ja, aber der war mehr angelegt, sich ins gesamte Ensemble zu fügen.
Ja, der könnte auch mal wiederkommen.
Allerdings. Den habe ich heute gesehen. In Bad Wolf.
Ach so, ja. Ja, der spielt ja auch eine tragende Rolle.
Ja, klar.
Ich sag nur The Face of Bo.
Ja. Ja, das kam auch vor in der Folge.
Ja, ja.
Das ist echt ein bisschen unheimlich.
Ja, ja.
Wobei das mit Face of Bo ist immer noch eine Theorie.
Es gibt aber Videos, in denen John Barrowman sagt, dass es nicht, dass, also er hat das Drehbuch gelesen und berichtet dann darüber, wie er gemerkt hat, dass er Face of Bo ist.
Aha.
Also es scheint wohl schon so genereller Konsens zu sein, zumindest bei den
Produzenten. Ohne Quellen.
Ja, ja, Quelle Internet.
Ja, ja. Auf jeden Fall wurde jetzt um dieses 50-jährige Bestehen der Serie auch relativ viel Brimborium von der BBC betrieben. Und es gab einige darum gehende Shows, die zum Beispiel die Doktoren beschrieben haben oder hier diese Serie von der, oder diese, nicht Serie, Quatsch. Dieses Doku-Drama, von dem ich dir erzählt habe. Das heißt, oh ja. An Adventure in Space and Time.
Ja.
Das ist, man mag von Doku-Dramen halten, was man will, aber das ist eine Darstellung der Entstehungsgeschichte von Doctor Who.
Mhm.
Und von der ersten Zeit mit William Hartner.
Hartner?
Ja. Heißt er so, oder?
Ja.
Ja. Ja, das ist teilweise ein bisschen langwierig, aber teilweise auch sehr interessant.
Okay.
Weil halt auch da so explizit herausgestellt wird, dass er halt so ein grumpy old man war. Und sich eigentlich nur selbst gespielt hat. Okay. Ganz am Ende haben sie dann auch so einen kurzen Ausschnitt eines Interviews mit ihm dran geschnitten, gell? Er benimmt sich halt echt so wie der Doktor. Das ist herrlich. Also er ist ein grumpy old man. Kann man echt nicht anders sagen. Okay. Und er hat anscheinend zu viel getrunken und zu viel geraucht.
Für die Zeit zu viel?
Ja, selbst für die Zeit.
Oha. Ist ja richtig schwere Alkoholiker gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es das noch auf der BBC-Seite gibt. Das könnte sogar sein. Ja? Wann kam die Doctor Who-Folge?
Samstag.
Oh, damit schon knapp.
Aber ja. Du hast ja sicher eine Sicherungskopie davon gemacht.
Ja, das könnte sein.
Dann kannst du mir die ja vielleicht nachher mal airdroppen.
Vielleicht.
Ist die HD?
Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Gab es auf jeden Fall im BBC iPlayer auch zu sehen. Und was auch ganz interessant war, war The Doctor's Revisited. Da wurde jeweils jeder Doktor in 15 Minuten durchgequatscht. Von anderen Darstellern, Produzenten etc.
Mhm.
Und charakterisiert. Und das kann man auf gewissen Videoplattformen sich angucken im Streaming. Einfach mal googeln. Oder wir verlinken das. Keine Ahnung.
Das wäre toll. Und dann gab es ja noch das Prequel zu der 50th Anniversary Folge.
Ach, du meinst diese Mini-Episode, ja.
Genau, eine Mini-Episode, die zwischen 6 und 7 Minuten lang war, die zeigt, wie der
8. Doktor. Auf jeden Fall 8. Doktor.
Ja, stimmt, der 8. Doktor. Paul McGann.
McGann.
Der im Fernsehfilm von 1990 den Doktor gespielt hat, wie der sich in John Hurt verwandelt und wie es dazu gekommen ist und warum überhaupt. Das ist ein sehr, auch wenn man die mehrfach guckt, hilft einem das übrigens, die Geschichte generell zu verstehen.
Ja.
Ohne das jetzt auch noch spoilern zu wollen.
Okay.
Ja. The Night of the Doctor heißt die, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Wenn ich jetzt noch schreiben könnte.
Ist doch egal.
Nee, du jammerst dann wieder bei meiner Rechtschreibung.
Weil ich sie wieder korrigieren muss.
Das ist so ein hartes Leben.
Ich fange schon mal an.
Okay. Dazu noch was?
Nö.
Okay. Dann sage ich im Chat Bescheid. Wir sind fertig mit Spoilern.
Kommen wir zur Konsumkritik.
Oh ja. Konsumkritik. Wie ich ja schon erwähnte, besitze ich jetzt einen Computer mit Grafikkarte. Wobei mir eingefleischte Gamer da wahrscheinlich widersprechen würden.
Ja,
wahrscheinlich. Aber zumindest reicht diese Grafikkarte aus, um, ich sag mal, nicht ganz, wie heißen diese Superspiele?
Weiß ich nicht.
Die teuren, schweren, grafisch anspruchsvollen Spiele halt. Zumindest um die einigermaßen spielen zu können oder halt so, ich sag mal, die Spiele von vor ein paar Jahren gut spielen zu können. Und ich hatte mir vor Ewigkeiten auf Steam, weil es das da umsonst gab, so mal Portal 1 geschossen.
Mhm.
Das lief aber die ganze Zeit nicht auf meinem Mac, den ich davor hatte, weil die Grafikkarte zu schlecht war oder ich weiß nicht, irgendwas war ein Problem. Das Spiel hatte, glaube ich, gar nicht erst gestartet. Ja, und das ist mir wieder eingefallen und dann habe ich mal Portal 1 das erste Mal in meinem Leben gespielt. Und das ist ein extrem cooles Spiel.
Also sage ich ihm seit Jahren, aber er hört ja nicht auf mich. Und kauft sich gefälligst früher schon einen besseren Computer. Ja.
Ja, also ich weiß, du sollst jetzt nicht Dr. Who gucken.
Das war auch nicht Absicht, das war ja versehen. Ich habe versehen die Taste gedrückt.
So langweilig ist das auch nicht, was ich erzähle.
Entschuldige.
Guck dir einfach Dr. Who.
Es tut mir leid.
Mach ich dir das auch. ja, ich weiß, I'm late to the game, aber Portal, guckt euch das mal an.
Late to the game, das ist noch nett ausgedrückt, late to the game.
Ja, also ich wusste ja schon immer, dass das ein gutes Spiel ist, zumindest haben das ja alle behauptet und jetzt kann ich...
jetzt haben das alle behauptet.
Naja, ich meine, nur weil das alle sagen, heißt das ja nicht, dass ich das auch
finde. Nur weil das alle sagen, also wirklich alle, die das gespielt haben.
Ja, ich meine, gut, die Anzahl der Leute, die das gesagt haben, könnte schon darauf hinweisen, dass dem wirklich so ist. Aber jetzt habe ich es wenigstens auf dem eigenen Leibe erfahren, es ist ein sehr gutes Spiel. Ein wirklich sehr gutes Spiel. Und es ist auch vor allen Dingen eins der wenigen Spiele, die mich so gefesselt haben, dass ich sie durchgespielt habe.
Aha.
Also ich spiele tatsächlich nicht alle Spiele durch.
Echt?
Nee.
Das ist ein bisschen doofer Versager. Ich auch dich.
Also ich werde sehr schnell von Sachen gelangweilt.
Bist du nicht so ein kleiner Schelden?
Nee, absolut nicht. Also wenn irgendwas mich im... Also wenn ich jetzt nicht gerade 50 Euro dafür ausgegeben habe, was man ja heutzutage eher weniger tut, wenn man nicht gerade die Konsolen Hardcore-Games spielt, dann regen mich regen Sachen sehr schnell auf, mich langweilen Sachen sehr schnell und wenn Sachen zu schwer sind und mich schnell, ich bin da schnell frustriert und habe da keine Lust mehr.
Zu geringe Frustrationstoleranz, ja.
Richtig.
Okay.
Aber bei Portal ist es ja so, dass du im Grunde von, also bei Portal dachte ich erst so, ja komm, jetzt mach mal, gib mal mehr hier. Also du bist ja davon Level zu Level so, kriegst du ja quasi alle Fähigkeiten beigebracht, die du so hast als Figur und kriegst ja die Physik und diese ganze Funktionalität des Spiels im Grunde langsam beigebracht. Und so.
Ja, das eigentliche Spiel ist erst Portal 2. Portal 1 ist mehr so das Prequel, Mini-Episode oder so.
Die ersten anderthalb Stunden ist eigentlich Tutorial. So die ersten, da gibt's ja, also es geht ja los, dass du in diesem Labor bist, wo du halt diese ganzen, ja, wie nennt man das, wirkliche Level im wahrsten Sinne des Wortes durchschreiten musst und halt diese Portal Gun benutzen musst, um halt durch dieses Level zu kommen.
Man schießt Portale, wo man das eine reinspringt, aus dem anderen rauskommt.
Richtig. Und muss dann irgendwann sogar Droiden, die auf dich schießen, ausweichen, beziehungsweise diese irgendwie überlisten. Das war ja schon ganz nett. Und dann, als dann die Level abgeschlossen wird, geht das eigentliche Spiel ja erst richtig los. Das war dann so verstörend und extrem fesselnd, dass ich das quasi dann auch in einem Zug durchspielen musste. Es stellt
sich heraus, dass der Testcomputer, der einen da testet, einen an der Waffel hat und einen da unendlich testet und
einen dann umbringen möchte.
Ja, weil man ihm weglaufen möchte.
Nein, die
der möchte ihn erst umbringen?
Also
sie umbringen, die Spielfigur?
Also.
Ist ja eine Dame.
Spoiler, wer das jetzt noch nicht gespielt hat und das spielen will und sich überraschen lassen möchte, der hätte vielleicht vorher abschalten sollen.
Naja, mein Gott.
Also wobei Portal ist so alt, dass wenn man das nicht gespielt hat, ist das schuld. Es ist so, wenn du die ersten diese 18 Level, die sind, glaube ich, oder 16 Level, ist das so, ja, vielen Dank, dass sie bei Aperture Science bla bla mitgemacht haben. Wie werden sie jetzt umbringen? Und plötzlich, du bist in dem Moment auf so einer fahrenden Plattform, fährt diese fahrende Plattform in einen Raum rein, in dem es brennt.
Ah, genau.
Und du denkst so, what? Okay, ja, das Spiel war ja ganz nett. Ich habe erst gedacht.
Später gibt's Kuchen, ja.
Das Geile war, ich dachte so.
Hast du vor allem die Musik angehabt?
Ja.
Ja, dann geht's nämlich ab.
Das war richtig hardcore. Nee, aber vor allen Dingen, ich dachte so, ich wusste ja, dass dieser Computer ein Arsch ist, aber dass er so ein Arsch ist. Und vor allen Dingen dachte ich, das Spiel wäre wirklich vorbei. Ich dachte, ich sterbe jetzt und das war's.
Oh. Und bist du so, gestorben oder was?
Nein. Und also, irgendwie das dauert alles hier sehr, sehr lange. Vielleicht ist das Spiel doch nicht vorbei. Ich hab so rumgeguckt und dann siehst du ja, dass du die Möglichkeit hast, sich da wegzuteleportieren. Beziehungsweise wegzuportalieren, wie auch immer.
Vor allen Dingen denkst du ja als Standard-Ego-Shooter-Spieler erstmal, oh mein Gott, es gibt keinen Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Nee, Moment, was mache ich in diesem Spiel nochmal? Was ist das? Ach so, ja. Vielleicht kann ich ja damit fliehen.
Ja, und ab dem Moment ist das Spiel so fesselnd. Ich habe das quasi in einem Zug durchgespielt. Ich konnte dann nicht aufhören. Das war einfach zu nervenaufreibend.
Ja. Spiel mal Portal 2.
Das will ich aber nicht. Da muss ich
das willst du.
Dann musst du das ja in einem Zug durchspielen.
Ja. Und da wird erstmal alles erklärt, was da so dahinter steht. Was ist die Hintergrundstory? Was hat es eigentlich mit Aperture auf sich? Warum ist da niemand mehr? Etc.
Okay.
Es wird alles erklärt. Und sehr viele Fragen aufgeworfen.
Ja.
Sehr verwirrend.
Der einzige Grund, warum ich...
Ja. Großartiges Auto dann am Ende. Großartig. Herrlich. Sitzt davor, guckst du an, denkst so, oh.
Also.
So, glaube ich, war Portal 1 auch, oder?
Was denn?
Das Ende?
Ja. Das gibt es.
Passiert da noch was?
Na, du bringst GLaDOS halt um.
Ja.
Und dann ist da irgendwo Kuchen. Und Musik.
Ah ja. Nee, das Ende von Portal 2 ist ein bisschen eindrucksvoller.
Ja.
Vor allen Dingen Portal 2 ist noch unterhaltsam, weil da noch dieser Roboter dich da begleitet und so. Und
bist du da eigentlich selber ein Roboter oder bist du da auch so eine Frau?
Du bist die Spoiler? Du bist die Frau.
Warum ist das ein Spoiler?
Ja, weil sie nicht entkommen ist.
Oh. Was? Oh. Ich dachte, ich bin entkommen. Das war so ein shady Ende. Ich wusste, dass sie auf jeden Fall verarschen.
Tja.
Mist, jetzt muss ich Portal 2 spielen. Na gut, der einzige Grund, warum ich mir Portal 2...
So habe ich das zumindest verstanden. Also das Anfang von Portal 2 ist sehr, sehr interessant und... wie gesagt, wirft auch irgendwie wieder Fragen auf, aber es ist sehr interessant. Es ist ein total faszinierendes Spiel. Also Portal 2 ist irgendwie nochmal so Portal 1 hoch 10 oder so. Das ist unglaublich faszinierend und eine ganz, ganz großartige Story, die da in Portal 2 erst so richtig ausgebreitet wird. Portal 1 ist, wie gesagt, das ist so die Mini-Episode. Das ist so, da kriegst du so ein Vorgeschmäckle, so. Das eigentliche Spiel ist Portal 2. Also meiner bescheidenen Meinung nach. Portal 1 ist auch ein großartiges Spiel, keine Frage, aber...
Oh Gott.
Was? Entschuldige, wenn ich dir den Mund wässrig rede, aber... Schreib lieber Hausarbeiten. Ich lade mir derweil nochmal Portal 2 runter.
Ja, bisher.
Nee, ich mach noch ein Weilchen.
Haben mir die 19, weiß ich nicht, idiotisch ist, aber bisher haben mir die 19 Dollar noch zu sehr wehgetan, das zu kaufen.
Dem tun 19 Dollar.
Aber das ist so mehr so meine rationale Entschuldigung, dass ich mir nicht kaufe, weil das kostet ja Geld und ich habe keine Zeit. Lieber nicht.
Ja, ist auch vernünftig.
Aber früher oder später werde ich spielen. Wahrscheinlich früher, als mir lieb ist. Ja, so ist das.
Okay, ich schreibe dann schon mal ins Dokument für übernächste Woche. Portal 2 Review.
Hoffentlich nicht. Ich muss auf Rat halten.
Echt?
Ja, nächste stimmt. Woche.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Oh Gott.
Nicht nervös werden. Das Spiel läuft dir nicht weg. Du kannst das auch noch später spielen. Es ist nur ganz toll und so. Aber man muss nicht immer alles sofort haben. Es läuft dir nicht weg. Du kannst es auch noch ein paar Monaten spielen oder sonst was. Sei denn, du wirst vorher vom Auto angefahren oder so.
Dann will ich das nie. Egal. Ja, wo ich überhaupt kein Problem hatte, nochmal Geld für auszugeben, ist tatsächlich Pinboard.
Ah, du bist an der magischen Schwelle zum zweiten Jahr angelangt. Oder was?
Ja. Yeah.
Weil du sagst nochmal.
Ich weiß ja nicht, ob das magisch ist.
Aber das war auch mehr so dumm Gelaber.
Okay. Also der großartige Bookmarks und eigentlich Build Your Own Internet Service. Build Your Own Archive Service.
Bring Your Own Internet.
Pinboard.in. Muss man ja sowieso kaufen, also man kauft sich seinen Pinboard-Zugang, ja, das ist, der Preis steigt auch, je mehr Mitglieder es sind.
Einmalige Gebühr wohl.
Genau, man zahlt es einmal und hat man einen lebenslangen Pinboard-Account, solange der Service halt lebt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was es momentan kostet. Ich glaube, ich habe damals irgendwie 6 bis 8 Dollar bezahlt.
Ja, ich glaube, es sind inzwischen über 10.
Ja, das auf jeden Fall. Das letzte Mal war es, glaube ich, 12 bis 15 Dollar oder so, der Zugang dazu.
10 Dollar.
Och, das geht ja.
Das geht eigentlich, ja. No ads, no fluff.
Was Pinboard aber als Zusatzfeature hat, das man sich dazu kaufen kann, ist wie nennt man das denn? Die Möglichkeit, dass Bookmarks, die man da reinschmeißt, zusätzlich deren Inhalt noch gesichert wird. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Bookmark auf tz.org da reinschmeiße und ich dieses Archive-Feature aktiviert habe, dann archiviert er diese komplette Webseite. Und das hat den Vorteil, dass wenn eine Webseite offline ist, beziehungsweise ein bestimmter Inhalt nicht mehr verfügbar ist, ich die Seite aber vorher gebookmarkt habe, dann es liegt in meinem Pinboard das noch rum und das kann ich dann jederzeit wieder aufrufen. Zusätzlich hat man durch dieses Premium-Feature auch eine Volltextsuche. Das heißt, man kann nicht nur nach Tags und den Titel suchen, die man vergeben hat, sondern man kann tatsächlich seine ganzen Bookmarks Fulltext durchsuchen. Und das ist einfach großartig.
Ja, ich finde vor allen Dingen großartig, dass du dieses, was du schon kurz erwähnt hast, dieses Caching, also dass er eine Kopie der Seite zu dem Zeitpunkt, wo man sie speichert, anlegt und die dann später noch verfügbar ist. Das hat mich echt schon, habe ich schon erlebt, dass ich dann Seiten nicht mehr existierten und da, ach ja, bim, und alles noch da. Ich so,
Build your own Internet, ich sag's ja. Das ist echt ein grandioses Feature. Wobei die Fulltext-Suche auch echt, kann man nicht genug schätzen. Also, wie oft ich da schon, weißt du, da gibt's dann halt so diesen Moment, du liest oder du denkst über irgendwas nach und dir fällt ein, du hast irgendwann mal, hast du bestimmt mal Dollar Artikel gelesen und da ging's bestimmt um das und das. Und das konntest du einfach kontrollieren, indem du einfach Fulltextsuche über dein Pinboard machst und nach den bestimmten Begriffen suchst, über die du gerade nachdenkst. Und schwupps, hast du irgendwelche Artikel, die du irgendwann mal da reingeschmissen hast, die irgendwie auch nur peripher mit diesem Thema zu tun haben.
Das ist großartig, gell? It's
the best!
The best!
Scheiß auf, was weiß ich, kauft euch Pinboard. Das ist einfach super.
Ja, wenn man viel mit dem Internet zu tun hat, das ist echt großartig. Also.
Ja, und dieser Service für das Archiving und Fulltext Search muss man zusätzlich zahlen, weil er einfach laufende Kosten
anfallen. Das ist wiederum eine jährliche Gebühr, ja.
Richtig, man zahlt dafür
zum Standard-Pinboard-Account.
Zahlt $25 pro Jahr. Und mein erstes Jahr Pinboard ist jetzt ausgelaufen, er läuft jetzt aus und den habe ich quasi so Insta-Buy verlängert, weil es einfach zu toll ist. Du hast auch das Feature, oder?
Ja, ja, ich habe es inzwischen auch und das ist großartig. Es ist absolut phänomenal.
Ja, ich hatte das ja mehr so aus Langeweile mir mal gekauft. Weil ich
vor allen Dingen, wenn man mal die Disziplin entwickelt, tatsächlich so fast alles, was man so liest, da reinzuwerfen. Weil du denkst ja häufig später so, ich habe da noch mal was gelesen, was war denn das? So, ach, da ist es ja. Wo du sonst eigentlich gar nicht gedacht hättest. Ich meine, man denkt ja häufig so, ich heb ja nur das auf, was ja auch wichtig ist. So.
Ach, Quatsch am Arsch, alles aufheben.
Dabei ist es ja, das sind ja wenige Bytes, von denen wir da sprechen, nur ein Link.
Richtig.
Das, was Pinboard ja wertvoll macht, ist die Suche innerhalb dieser Links. Ich meine, man kann das jetzt auch so, man kann natürlich auch dann das so weiterum differenzieren ist, man kann jeglichen Link taggen.
Mhm.
Also man kann Stichwörter hinzufügen, unter denen man das dann wiederfinden kann, unter denen man das gruppieren kann. Man kann mehrere dieser Stichwörter, dieser Tags kombinieren zu so Meta-Tags, wie auch immer, zu so Gruppen.
Ja.
Ja. Ja. Pinboard hat mehr Features, als die meisten Leute wissen. Dann ist in Pinboard... Was guckst du denn so verwirrt?
Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber...
Ja, lest dir mal die Hilfe durch.
Gute Idee.
Ja, ich lese die Hilfe auch alle paar Monate. Ich vergesse das halt wieder. man kann theoretisch auch Notizen auf Pinboard sammeln. Macht aber, glaube ich, fast niemand. Und empfiehlt der Entwickler auch nicht. Ist nur so ein Feature, was existiert, weil er es benutzt.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, die Disziplin, das da alles reinzuschreiben, das Schöne ist ja, heute hat ja jeder Arsch seinen Bruder von Twitter-Client oder sonst was Pinboard-Support. Das heißt, man trägt sein Passwort und so weiter einfach in den Twitter-Client ein und kann dann einfach direkt Links aus dem Twitter-Client in sein Pinboard schmeißen. Und das haben auch schon alle RSS-Reader und so weiter, zumindest die man haben möchte.
Also, kleiner Trick für alle Leute, die Safari benutzen. Ich habe es gibt so Lesezeichen, die man sich auf seinem Computer speichert, die ein bisschen JavaScript enthalten.
Ein Bookmarklet.
Bookmarklet nennt man das ja, so schön. Man klickt drauf und sonst, und es kommt ein schönes kleines Fensterchen und man kann alles eingeben zu diesem Link, was man eingeben möchte, was auch immer, und das speichern. Wenn man Safari benutzt, gibt es eine relativ bequeme Möglichkeit. Man setzt das in diese Bookmark, diese Lesezeichenleiste, und egal, ob die ein- oder ausgeblendet ist, das spielt keine Rolle. Die sind durchnummeriert. Das heißt, wenn man Command-Taste drückt und dann die jeweilige Zahl, die dieses Lesezeichen in der Lesezeichenleiste hat, wird das Lesezeichen aufgerufen.
Ja,
das heißt, ich bin auf einer Seite, habe mein Pinboard hinzufügen Button auf der ersten Position, drücke also Command und 1.
Ja.
Wundervolles Feature, was ich bisher in keinem Browser so reproduzieren konnte.
Tatsächlich? Geht das in Chrome nicht?
Nicht, dass ich mich erinnern würde.
Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das geht aber wahrscheinlich auch nur auf Safari, auf dem Mac, ne?
Es gibt aber, glaube ich, entsprechende Plugins, wo du sowas natürlich auch realisieren kannst.
Gibt Safari für Windows überhaupt noch?
Weiß ich nicht. Ja. Hoffentlich nicht.
Das war furchtbar. Das wollte man auch nicht.
Ja, eben, weil das ja furchtbar war. Deshalb meine ich ja. Nicht, weil ich Windows-Nutzern keinen Safari gönnen möchte, aber Safari ist auf dem Mac ein passabler Browser, aber jetzt nicht unbedingt, war es nicht unbedingt auf dem Windows.
Ja. Was ja, nur da sagen? Wollte ich halt drauf hinaus, dass das halt einfach, dass das nur Mac-Nutzer im Grunde haben, dieses Feature.
Ja, aber Pinboard kann zum Glück jeder nutzen. Dann gibt es natürlich auch so Möglichkeiten, das mit Instapaper oder mit, wie heißt das, Twitter zu verbinden, zu verknüpfen. Also ja, dass irgendwie Twitter-Links da rein gewurschtelt werden, gespeichert werden, sonst was. Es gibt auch die Möglichkeiten, Links dahin zu bekommen über If This Then That. Und was ein riesiges Feature ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist diese Netzwerkfunktion, die nochmal in Pinboard eingebaut ist. Also Pinboard hat so in gewisser Form so sein eigenes Social Network. Jeder Nutzer hat ja seine eigene Seite, die sich wiederum in eine persönliche Ansicht und eine öffentliche Ansicht teilt. Also man kann auch die öffentliche Ansicht komplett abschalten, man kann einen komplett privaten Account draus machen, wenn man das möchte. Man kann aber auch diese Social Features nutzen, kann da auch eine Seite über sich anlegen, etc., keine Ahnung, bla bla. Alles integriert in dieses wirklich sehr schlichte Web-Interface. Web-Interface und das Schöne ist, man kann anderen Leuten folgen. Das heißt, es gibt eine Kategorie Netzwerk und unter der findet man dann die Links der Leute, denen man folgt.
Ja.
Beziehungsweise es gibt auch noch so Seiten wie Popular, also was ist im Moment beliebt auf Pinboard, beziehungsweise man kann auch global nach Tags suchen.
Ja.
Also man kann irgendwie so, ich habe zum Beispiel letztens mal so einfach nur so aus Langeweile als Tag dann da quasi Mac eingegeben und habe mir eben so angeguckt, was die Leute gerade so mit dem Tag Mac gespeichert haben.
Ja.
Auf der Welt. Sehr unterhaltsam. Das wiederum trifft auch alle möglichen. Das kann man auch wieder mit Nutzernamen kombinieren, wie mal lustig ist. Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Das Tolle am Tags ist ja, dass vor allen Dingen sie ihre Wertigkeit erhalten, wenn man sie miteinander kombiniert.
Ja, also Pinboard hat schon so sehr viel Potenzial und wird von den meisten Nutzern, glaube ich, gar nicht ausgenutzt. Vor allen Dingen von mir. Also ich benutze es zwar sehr viel, aber mir fällt immer wieder auf, oh, das geht auch. Und ich habe das ja alles schon automatisiert bis zum geht nicht mehr. Das heißt, alles Mögliche, was ich twitter oder verlinke, beziehungsweise was ich irgendwie auf Twitter faffe und so weiter, das wird ja alles schon automatisch in mein Pinboard reingekippt.
Sicher ist sicher.
Ja, lieber mal zu viel gespeichert als zu wenig.
Ja.
Ja.
Es gibt dann auch Dienste, die auf Pinboard aufbauen, wie zum Beispiel ein Dienst, der so einen Instapaper-ähnlichen, so Späterlesendienst aufsetzt.
Okay.
Dessen Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe, weil es gibt ja Pinboard auch das Feature Read Later, also man kann Links auch zum Späterlesen markieren.
Mhm.
Und es gibt auch so einen Dienst, der setzt da ein ganz schlichtes Interface drüber und dass man so in hübsch lesen kann.
Ach ja.
Kostet aber auch monatlich. Oder jährlich, okay. Oder so. Keine Ahnung. Hab den Namen vergessen. Habe ich immer angesprochen.
Ja gut, ich mache das dann meistens so, wenn ich was habe, was ich lesen will, dann packe ich das, gehe ich auf die Webseite und nutze die Reader-Funktion von Safari. Dafür ist die ja da.
Ja, das mag bei dir so sein. Andere Menschen, andere Sitten, andere und so weiter.
Ja.
Was wollte ich noch sagen? Das Faszinierende an Pinboard ist weiterhin, dass der Laden von einer Person betrieben wird.
Ja.
Also wenn man ein Problem hat, man kann ihm ruhig eine E-Mail schreiben. Antwortet auch. Schon gemacht.
Musste ich bisher nicht, aber ja, es ist eine.
Ja, ich habe mal meinen Nutzernamen geändert.
Dann?
Habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Kannst du es ändern? Ja, ja, hier.
Ach so, das gibt keine Funktion, den zu ändern.
Nö.
Oh.
Mhm. Aber es geht.
Na dann. Ja, der hat aber, glaube ich, auch so sein Geschäftsmodell gefunden.
Ja, vor allen Dingen, die Time hat schon über ihn geschrieben, Wired, Economist.
Ja, der ist kein Unbekannter mittlerweile, glaube ich.
Also der gilt auch so ein bisschen so als ökonomisches Phänomen, weil, ja.
Wieso?
Weil er davon lebt, dass Leute ihm eine einmalige Gebühr für seinen Dienst zahlen.
Was? Meinst du nicht, dass er mittlerweile eher davon lebt, dass Leute sein Archive?
Ja, ja, beziehungsweise das, ja, ja, natürlich, klar. Also es gibt das, er hat den Laden alleine aufgebaut und lebt davon.
Ja.
Das ist total faszinierend.
Auf jeden Fall. Also.
Und er ist auch noch ziemlich klug.
Ja, ganz ehrlich, das
der muss. Er hält sehr, sehr interessante Präsentationen, wurde so. Wow.
Okay. Er muss ja irgendwie auch sein. Ich meine, so ein Service wächst ja nicht aus reiner Langeweile.
Nee, also es ist echt ein sehr intelligenter Mensch, der, wie gesagt, auch interessante Präsentationen hält, wenn ich sie mal wieder finden würde.
Und wir wissen nicht, wie er heißt.
Ja, hat so einen komischen Namen.
So was Ausländisches. Oh Gott.
Ja. Er hat auch einen Blog, das ist auch empfehlenswert.
Ist das so? Wie heißt das denn? Wo gibt's das denn?
Pinball-Blog.
Ah. Er schreibt nee, das auf
meine Pinball? Ich nicht. Nee, das meine ich nicht, Entschuldigung. Ja, ja, das gibt's auch. Es gibt auch einen Pinboard-Blog auf Pinboard. Wie heißt er denn?
Oh, kann man Pinboard bloggen?
Na, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Theoretisch,
Ja, sprich weiter.
Theoretisch ging das.
Wie denn?
Du kannst ja Text da reinknallen. Und dir Leute folgen. Kriegst ja auch ein RSS-Feed.
Stimmt. Oh Gott.
Ja, hab ich schon drüber nachgedacht. Was man da noch so drauf aufbauen könnte. My highest priority is keeping your data safe over the long term. Sonst was. Wo steht denn sein Name? Ach, immer dieser Amerikaner. Er ist nirgendwo hinschreiben. Was auch immer. Auf jeden Fall hier Xoxo. Xoxo.
Du meinst das XOXO Festival?
Ja.
Ja. Hat er da gesprochen?
Ja.
Ah, sehr cool.
Ja, ja, das ist er. Wie spricht man das aus? Das ist sein Name.
Keine Ahnung. Masjeschglowski.
Hat hier über Thoreau gesprochen.
M-A-C-I-E-J. Und durch das L ist ein Querstrich. Was weiß ich, wie man das ausspricht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist Pinboard ein super Service. Und wer noch keinen hat, geht jetzt einkaufen.
Ja, ich meine das Pinboard-Blog hier. Das ist interessant.
Da bloggt er über Pinboard oder bloggt er über Generelles?
So generell.
Mhm.
Hauptsächlich über Pinboard.
Okay. Gleich mal notieren.
Ja.
Gut. Wenn du dazu nichts mehr hast, dann sind wir durch. Ich sehe, du hast nichts mehr dazu. Du machst schon die Kapitelmarke, alles klar. Ja, wem das hier gefallen hat, beziehungsweise wer Interesse an den Shownotes hat und gerne die Informationen zur Sendung haben möchte, der findet das auf tz.org. Auf tz.org findet sich auch ein Flatter-Button, auf dem ihr uns pekuniär Danke sagen könnt. Da gibt's
pekuniär.
Auch, ja, das heißt, ihr könnt da klicken.
Das sagt man jetzt so, oder was?
Ich sag das so. Okay. Das heißt, da kann man klicken und dann kriegen wir Geld. Da gibt's auch ein PayPal-Spenden-Dingsbums. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das hat noch nie jemand gemacht. Ich hoffe, der funktioniert. Nicht, dass die ganze Zeit Leute versuchen, uns was zu spenden und es geht nicht. Naja. Des Weiteren kann man uns auf diversen Social-Media-Kanälen folgen, wie zum Beispiel app.net, Twitter und Facebook. Wir heißen da meistens T-Zeit-Podcasts. Die Mehrzahl ist wichtig, weil viele Leute wissen es vielleicht nicht, wir haben noch einen zweiten Podcast, die Kulturbüchse. Stark vernachlässigt, aber es gibt sie noch. Der Johannes heißt Herbstrevolver auf Twitter und app.net und seine Webseite heißt herbstrevolver.de.
Glaub schon, ja.
.de.
Bin da so selten.
Ich bin der Netzzwerg mit Doppel-Z auf Twitter und app.net und meine Webseite heißt jandavid.me. Und damit haben wir das ganze Social Media gerasselt durch und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.